Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio. Mein Name ist Johannes Heimann und mir gegenüber wieder mein geschätzter Kollege Jan-David Gude.
Einen wunderschönen guten Tag.
Es ist Samstag 16:23 Uhr. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um ein paar Themen zu bereden.
Themen.
Oh Gott, nee, du.
Ja.
Themen, ja.
Aber, wir machen das hier mit dem Tee und so. Hier ist ja Tee und so.
Hm. Tee und so?
Ja, ja. Wäre auch ein guter Name gewesen.
Ja, nein.
Ja, und wir haben diese Woche schon wieder einen Tee, den wir vorstellen möchten. So.
Du hast den angeschleppt.
Ich habe den angeschleppt.
Und vergessen.
Und vergessen. Naja, also die Packung liegt in der Küche, wie immer. Das kennt man jetzt auch schon. Ja, wir trinken heute einen Grüntee, um mal mit alten Traditionen zu brechen. Der zweite bisher, wenn ich mich recht erinnere. Also wir hatten in irgendeiner der einstelligen Ausgaben hatten wir schon mal einen grünen Tee. Und das ist jetzt der zweite und zwar
in der langen Teezeitgeschichte
genau.
Gab es noch nicht so viel grünen Tee.
Richtig, das ist jetzt meines Erachtens der zweite, wenn man Oolong nicht dazu zählt. Aber das ist ja was anderes, wie wir letzte Folge erneut gelernt haben. Und zwar trinken wir Lung Ching. Ja.
Garantiert falsch ausgesprochen?
Ja. ist ein grüner Tee aus China. Und ja, ich habe von grünem Tee ehrlich gesagt keine Ahnung. Und mochte ihn bisher, ich bin halt Schwarzteetrinker und das mit dem grünen Tee probieren wir jetzt mal wieder aus. Und ja, hast du ihn schon probiert? Guckt sehr begeistert. Hey, komm, sag.
Warmes Wasser.
Diese Grisup.
Grisup. Grisup. Hey, horche mal her. Wir sollten einen Podcast auf... ach nee, du kannst nicht so gut. Ne?
Was?
Hessisch babble.
Das kann ich genauso gut wie Bayerisch oder Italienisch.
Ja, eben, das ist ja das Problem. Ich weiß, wie gut dein Italienisch ist. Ich war dabei.
Hey. Ja, grüner Tee mag der Johannes offensichtlich nicht, aber da muss er jetzt durch.
Ich habe kein Problem mit grünem Tee, ich mag auch grünen Tee, ich trinke auch manchmal grünen Tee, aber nicht so häufig wie schwarzen Tee. Ich trinke jeden Tag schwarzen Tee, aber nur so einmal die Woche oder so grünen Tee und das ist eben, machst du jetzt hier den Geräuschmacher oder was? Oh, sexy. Oh. Oh. Darauf stehe ich. Ja, und deshalb, grüner Tee ist halt nicht so ganz, was ich so, wie hatten wir es noch vor ein paar Wochen mit unserem, haben wir den ganzen Tag, haben wir sehr viel Kaffee konsumiert, um während unseres Kurses, den wir zusammen besucht haben, überhaupt überleben zu können. Und Jan-David meinte dann abends, hat er grünen Tee getrunken, um runterzukommen.
Nee, es war Oolong-Tee, glaube ich.
Ja?
Ach, ich weiß.
Ich weiß nur noch, dass wir Witze darüber gerissen haben, dass man mit grünem Tee, der ja übrigens auch Koffein enthält.
Gar nicht mal wenig übrigens.
Ja, im Prinzip eigentlich genauso viel wie schwarzer Tee. Ist ja die gleiche Pflanze, komisch verrückt. Ich meine, das Koffein kommt ja nicht von Gott weiß woher, sondern aus der Pflanze.
Doch, und nur Gott weiß woher.
Ja, ich muss mir mal diese blöden Sprüche mit Gott drin auf. Ich krieg die nicht raus aus dem Sprachgebrauch.
Tja. So ist das.
Ja, so ist das. Und grünen Tee zum Runterkommen ist jetzt nicht ganz so.
Ja, wobei es muss ja auch nicht unbedingt am Koffein liegen, dass man runterkommt. Also ich kann auch mit Koffein runterkommen.
Er kommt immer so aufs Level an, ja?
Ja.
Wo man so steht.
Da ich so einen Dauerverbrauch von 50 Milligramm pro Stunde habe an Koffein wahrscheinlich, Ist das mit Grün, ist das mit den grünen Tee trinke, ist das so?
Nur?
Wieso?
50 Milligramm.
Das ist ungefähr eine Tasse Kaffee pro Stunde.
Ja, nur? Es gibt schon Probleme, dass dein Gründe dafür, dass dein Magen dir Probleme gemacht hat in den Wochen.
Was? Hat mir Probleme gemacht?
Ja, du hast dann da so rumgejammert.
Hm.
Was hält mich jetzt wach? Eine Tasse Kaffee oder mein kommendes Magengeschmür oder so, so Sprüche hast du gerissen?
Ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist, es erscheint mir auch alles wie so ein weit entfernter Albtraum.
Ja, darüber wollte ich jetzt auch gar nicht so viel reden. Was ich auch, wo ich gerade bei Kaffee bin, ich habe was Interessantes gesehen und zwar eine Kaffeemaschine. Ist schon ein bisschen älter, so ein halbes Jahr alt oder so die Meldung. Eine Kaffeemaschine, die wird eingebaut unter die Zeile, gell? Also das ist ein Produzent von professionellen Kaffeemaschinen, wird unter die Küchenzeile eingebaut und oben kommt nur so ein Wasserhahn raus.
Ah, okay.
Und nebendran hast du so ein Touch-Bedienfeld, wo du dann einfach drauf drückst Cappuccino und dann kommt aus diesem Wasserhahn Cappuccino raus, gell?
Ah.
Aber in richtig hoher Qualität. Also das Teil kostet ein Schweinegeld.
Kommt dann Cappuccino raus?
Ja, da kommt halt Kaffee und Milch, aufgeschäumte Milch raus aus zwei verschiedenen Kanälen und das ist noch ein ziemlich guter Kaffee und eine ziemlich hochwertige Maschine ist das und kann halt verschiedene, alle möglichen Kaffeespezialitäten und die werben damit, dass es Barista-Qualität hat.
Ah, Barista, Barista-Qualität.
Barista.
Ja, ja.
Barista, wie der gemeine Schwabe sagt. Und wie gesagt, da kommt nur so ein simpler Wasserhahn noch oben aus der Küchenzeile raus. Und das Tolle ist, was dich an dem Ganzen noch amüsieren wird, ist, du kannst diese Kaffeemaschine mit deinem iPhone bedienen.
Wuhu! Shut up and take my money.
Ja, also du kannst, stellst eine Tasse unter, startest die iPhone-App und drückst auf die entsprechende Taste und daraus kommt der Kaffee.
Das heißt, die Kaffeemaschine hat WLAN oder was?
Irgendwie sowas, ja. Oder Bluetooth, was weiß ich, wie es funktioniert.
Cool.
Wahrscheinlich WLAN, ja.
No, macht mehr Sinn.
Geil, gell?
Ja, das könnte mir gefallen.
Aber ich konnte bisher nicht in Erfahrung bringen, wie viel dieses Ding kostet.
Mehr, als ich jemals verdienen werde.
Ich vermute mehr als das, ja.
Ich meine, mit Barista-Qualität.
Mit Barista-Qualität, das ist nun mal was, ja.
Ja.
Ja, die haben auch ein Video. Aber da wird leider nichts erzählt oder so, von daher ist es für einen Audio-Podcast jetzt nicht so geeignet. Also habe ich gedacht, kann ich es auch einfach so erzählen.
Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, ja.
Ja, das Video können wir verlinken, das hat nur so schicke Musik und so. Ja, wo wir gerade bei Kaffee und Tee und Produktion desselbigen sind, ich habe mir eine Teekanne gekauft.
Ach ja.
Ja, die siehst du hier, steht hier neben mir.
Ach, das ist die.
Das ist die, ja.
Mhm.
Frisch aus England.
Jo.
Sieht man, gell? Ja, ich finde, die hat was Britisches, gell?
Hat was Altbackenes, ja.
Ja, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Es gibt sie noch, die guten Dinge, gell?
Ja,
Mann. Ja, Manufaktum. Nee, ich habe sie nicht von Manufaktum, aber Manufaktum verkauft diese Kanne auch.
Sieht auf jeden Fall sehr...
Ja.
Ursprünglich aus. Ursprünglich. Ja, ja. So wie man sich das bei der Oma im 18. Jahrhundert vorgestellt hat, wenn sie Kaffee oder Tee gebrüht hat.
Ich wollte etwas Simples, Einfaches, was einfach zu reinigen ist und was sich gut handeln lässt. Also eine Bedienung... praktikabel.
Die UI muss intuitiv sein.
Ja, genau, so muss das sein. Und es ist die einzige Kanne, die ich in der Richtung gefunden habe, die tatsächlich diese Qualitäten verspricht, plus eine hohe Verarbeitungsqualität.
Mhm.
Haben sich auch gut bezahlen lassen für 60 Euro.
Ja, aber...
70 Euro etwa. Also irgendwas dazwischen und inklusive Lieferung aus Großbritannien.
Mhm. Und die heißt wie?
Die hat sogar einen Namen, ja.
Ich weiß, deswegen frage ich.
Ah. Ja, das ist aber nur, Never Drip ist aber nur der Beiname. Also eigentlich heißt sie irgendwie Modell 1930 oder sowas.
Ja, weil du hier ins Dokument geschrieben hast.
Weil das Manufaktum führt die unter dem Namen in ihrem Katalog auf, aber eigentlich heißt sie so nicht. Der Hersteller führt sie nur unter Modell 1930, glaube ich etwa.
Und wer ist der Hersteller?
Denby. Ah. Das ist ein britischer Porzellanhersteller. Mhm. Die diese Kanne in noch weitaus mehr Farben anbieten, als Manufaktum sie in Deutschland verkauft. Also wenn man sie in Deutschland über Manufaktum kauft, dann kostet sie sogar noch 10 Euro mehr, als wenn man sie sich aus Großbritannien schicken lässt. Und es gibt sie ja, wie gesagt, in mehr Farben. Bei Manufaktum gibt es irgendwie so ein dunkles Braun und so ein Blau.
Und was ist das jetzt?
Das ist Karamell.
Ah.
Beige. Karamell heißt es dort. Ja, ich wollte, wie gesagt, irgendwas. Also Teekann ist für mich so ein Gebrauchsgut, gell?
Ja.
Braucht man jeden Tag.
Mhm. Offensichtlich.
Muss irgendwie praktisch sein und haltbar und funktional. Was ist?
Nix. Etwas? Und das war jetzt die Farbe, war jetzt die präferierte oder einfach nur.
Die Farbe habe ich genommen, weil die so am neutralsten wirkt.
Gab es die auch in Weiß?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich mag ja weißes Porzellan.
Ja.
Wobei bei der Kanne ist eigentlich fast egal.
Ja,
wenn man eine Porzellantasse hätte. Wir trinken jetzt hier aus Glastassen.
Weißt du, da ich die meistens ja so extern habe, wollte ich keine weiße. Also ich habe die
extern?
Ja nicht irgendwie innerhalb eines Kaffeeservices oder sowas benutze, weil sowas habe ich nicht. Mhm. Sondern sie einfach so auf den Tisch stelle, dann wollte ich doch irgendwie Farbe, gell? Mhm. Weil sonst ist es mir irgendwie zu langweilig.
Ja, schick.
Mhm.
Ja, Porzellankanne wäre ja auch noch was Schickes. Ich hab zwar eine Kanne, aber ich habe eine Glaskanne.
Ja, die hatte ich ja auch.
Ja, Porzellankanne. Sind schon was Feines.
Hält vor allen Dingen lange warm.
Ja gut, mit Stöfchen ist egal.
Wenn es gutes Porzellan ist, sprich wenn die Glasur gut ist.
Mhm.
Und das ist halt auch etwas, was dazu beiträgt, dass sie relativ einfach zu reinigen ist, da die Glasur eben hochwertig ist.
Ja, sieht auch relativ massiv aus. Die Tülle ist doch...
Die Tülle ist besonders, weil... der letzte Tropfen bleibt dran hängen.
Hm.
Deshalb heißt sie auch Never Drip. Also ein berühmtes Problem bei Teekannen ist, dass wenn man sie hinstellt, dass irgendwie so ein Tropfen entweder ihr vorne an der Tülle runterläuft oder einfach runtertropft oder wie auch immer.
Mhm.
Und diese Teekanne ist die Tülle so gestaltet, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass der letzte Tropfen immer hängen bleibt.
Ja, ich hab's... mir eben demonstrieren lassen. Es funktioniert.
Das ist faszinierend, gell?
Ja.
Sie bleibt einfach hängen.
Eingießtechnisch, wie sind da so deine Erfahrungen? Ich meine, ich habe zwar eben eingegossen, aber ich habe nicht drauf geachtet.
Ja, es kommt kein Schwall, der dich überfordern könnte.
Ja, weil das ist ja so schon so eine...
Bei der IKEA-Kanne, die ich da auch noch habe, da für 6 Euro, ich weiß nicht, wie du vorhin gesagt hast, hat ein Dreijähriger im Malbuch designt.
Mhm.
Da kommt ja quasi die halbe Kanne dir entgegen, wenn du die nach vorne kippst.
Und sie tropft.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das Tropfen ist bei denen das Ausgießen.
It's not a bug, it's a feature. Always Drip patentiert.
Habe ich so ein Bild gesehen von Rollercoaster Tycoon, gell? Hat jemand so einen Rollercoaster gebaut, der geht so einmal in die Höhe und dann flupp in den See rein. Und da drüber hat er ein Schild gestellt, it's not a bug, it's a feature.
Ja. Ja, aber so letztendlich ist Aussehen und Design von der Kanne eigentlich vollkommen egal, solange sie gut eingießt und vor allen Dingen kein Tropfproblem hat.
Ja. Und Reinigung ist halt auch noch so ein Punkt. Ja. Du willst ja eigentlich nur mal kurz da mit Wasser, klares Wasser reintun und ein bisschen rumschwenken und dann sollte eigentlich sauber sein. Ja. Alles andere ist ja nicht praktisch.
Das stimmt.
Vielleicht noch ein bisschen dran schrubben oder so, aber nicht, dass es sich maximal, dann so maximal, ja. Und nicht, dass es so wie bei der IKEA-Kanne jetzt geschehen, sich so richtig so schwarze Ränder einbrennen.
Ja, und man will sie auch eigentlich nicht in die Spülmaschine tun und man will auch nicht mit Spülmittel irgendwie das sauber machen, weil das musst du ja auch alles wieder rauskriegen.
Ja, eben.
Das stimmt schon. Ja.
Eigentlich reinigt man Teekannen ja nur mit klarem Wasser so.
Es sei denn, man will halt verschiedene Tees daraus trinken und die kann es nicht sonderlich Reinigungs...
Ist das bei deiner so, bei deiner Glaskanne?
Da setzt sich gerne mal was ab, ja.
Ja?
Ja, also da rein. Gut, ich habe dann bleibt da halt auch mal so ein Bodensatz drin liegen und dann steht er da einen Tag und dann, so wie es halt ist, man macht sie halt nicht gleich sauber.
Ja, klar.
Und dann bleibt da schon mal was dran hängen. Und an der Tülle vor ist auch immer ein bisschen was, aber ja, dann macht man es halt mal ordentlich sauber mit Schwamm und Gedöns und dann ist sie auch wieder sauber.
Was man so für Probleme hat, von denen man früher gar nicht dachte, dass man sie mal haben würde. Gell? Ja.
Hätte mir das im Kindergarten erzählt.
Hätte man, ja, genau. Das denke ich manchmal wirklich.
Hm. Ja. Kann man echt ein Foto von machen?
Habe ich schon. Ach getwittert.
So. Ja, kann man es in den Post mit reintun.
Ja, dann kannst du ja mit deinem Fotoapparat ein Foto mitmachen.
Mit Instagram oder?
Ja, Instagram gibt es ja jetzt für Android, gell?
Ich glaube, ich nehme Kamera Plus. Einfach nur, weil ich es kann.
Ich fand ja die Tweets geil, gell? Soll ich die Tasse wegtun?
Ja. Kannst du ruhig davor stehen lassen. Das ist ja meistens ein bisschen mehr Authentizität.
So. Du hast so Hipster-like gerade ausgesehen.
Noch mehr.
Ja, noch mehr.
So, jetzt.
Als mit deinem schwarzen Kapuzenpullover. Ach, du überhaupt aussehen könntest.
Ach, das ist jetzt Hipster.
Jeans und schwarzer Kapuzenpullover ist jetzt Hipster, ja.
Ich dachte, das wäre dicklicher Nerd, aber naja.
Dicklicher. Das ist der MS Pro-Style hier. An den erinnerst du mich wirklich, ey. Oh Gott. So vom Aussehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht.
Du brauchst mehr Bart.
Kannst ja mit meiner Freundin drüber reden.
Du rasierst dich zu häufig. Ja, Instagram. Hipster.
Hipstagram.
Eine der geilsten Tweets, die ich gelesen habe, war Millionen von Hipster schrien auf der Welt auf. Eine Erschütterung ging durch die Erde.
Durch die Hipstermacht.
Ja, genau.
Ja. Weil?
Habe ich doch schon gesagt, Instagram für Android.
Ach so.
Ist ein alter Hut, ich weiß.
Aber wir haben ja auch eine Woche Pause gehabt.
Ja, genau. Das müssen wir jetzt alles abarbeiten.
Ja, und hast schon installiert? Hast schon.
Ich habe es schon installiert, ich habe es benutzt und wieder deinstalliert.
Ja. Warum, weil es so scheiße ist, weil eine Kamera so gut ist?
Nee, weil ich es nicht brauche.
Ach, der Herr braucht es nicht.
Außerdem gehört es doch jetzt Facebook.
Ja, das ist ja quasi der nächste Schritt. Facebook.
Das kam ja echt so, also echt so, Instagram, oh, jetzt sind sie gerade in Medien, so ein Mark Zuckerberg hat gemerkt, Instagram, was denn das? Ah, kaufen wir mal.
Was habe ich denn gerade an Geld dabei? Auch die Milliarde, hier, nehmt das mal.
Ja, es ist doch echt so. Das gibt's für Android und schwupp gehört Facebook.
Ja, ist halt die Frage, ob das jetzt eine Kausalitätskette ist.
Nein, das will ich auch gar nicht andeuten. Ich fand's nur irgendwie faszinierend. Oh. Wenn ich da jetzt eine Kausalität, ihr wisst schon, sehen würde, dann gehörte ich ja zum gemeinen Verschwörungstheoretiker.
Ach so.
Und du hängst da auch mit dran.
Ich weiß, ich bin
du
auch.
Du zweifelst uns nämlich.
Ich sehe auch wie MS Pro aus.
Das belastet dich jetzt, oder was?
Total, ja.
Nein, tust du nicht, aber an den hast du mich erinnert.
ja, Facebook, Instagram, weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ist das toll, ist das schlecht, ich weiß es nicht.
Nee, vor allen Dingen Android, Instagram, also was worüber ich überhaupt so nachgedacht habe, war dieses ganze, ich mache ein Foto mit, ich baue immer bessere Kameras in meine Handys ein, um dann ein Foto zu machen, was ich dann in der Qualität vermindere. Ist ja schon mal ein interessantes Phänomen. So jeder ist hier der kleine Künstler, indem er einfach irgendeinen Fotofilter über sein Foto drüber legt.
Ja, ist halt das, was die Angeber halt früher mit Photoshop gemacht haben, macht heute mit einem Fingertipp.
Super.
Ja. Weil es ist halt so.
Also, wenn man zugeschwemmt mit sinnlosen Fotos.
Also die Haltung irgendwie, dass das jetzt was Schlechtes ist oder dass irgendwie Leute ihre Fotos verunstalten oder so.
Ich finde das auch nichts Schlechtes. Ich finde es nur, ich will es auch gar nicht ablehnen. Ich finde es nur faszinierend, dass es so ein Massenphänomen ist.
Aber es gibt Leute, die meinen dann so, ja, dieses ganze Retro-Scheißdreck und eigentlich eine brauchbare Kamera und dann hässliche Filter drüber legen, die aussehen wie in den 70ern. Das wäre irgendwie Mist und so. Weiß ich nicht. Sollen die Leute machen, was sie wollen? Also,
ja, eben.
Zumal
ich finde es nur faszinierend, dass es so viel Faszination hervorruft, dass so viele Leute es so nutzen wollen. Und dass Facebook sogar meint, dass es so bedeutsam ist, dass sie eben so viel Geld dafür ausgeben.
Naja, man muss ja sehen, Instagram, 30 Millionen Nutzer.
Kein Geschäftsmodell.
Ja, aber
keine Einnahmen, nichts.
Na gut, das ist ja Facebook egal. Sie wollen ja die Nutzer haben, sie wollen nicht, sie wollen ja
die kein Nutzer Geschäfts- haben sie aber schon. Wir wollen vor allem dieses Foto-Feature, dann, weil Instagram hat ja vor allen Dingen so, was mich an Instagram eben so nervt, war, dass sie eben dieses eigene Social Network haben, dass die Bilder teilweise, das ist alles so ein bisschen, das war halt komisch. Es war und es war, es ist, ich finde das so verwirrend, weißt du, ich habe so eine andere App für Android, Lightbox, da kannst du, wenn du da ein Foto machst, leitet der das, also du machst mit der Kamera-App ein Foto und die leitet das gleich an die App von Lightbox weiter.
Ja.
Was übrigens bei der Instagram-Android-Version nicht so war, keine Ahnung, das war irgendwie ein bisschen verwirrend. Dann kannst du da auch so Filter drüber legen. Ich meine, diese Filter sind ja nichts Besonderes. Da bildet sich Instagram Mods was drauf ein.
Kriegst du bei Camera Plus auch.
Ja, die kannst du zur Not auch berechnen lassen. Ja, also oder generieren lassen. Ich berechne, die sind ja sowieso berechnet. Aber generieren lassen mit verschiedenen, auf verschiedenen
Wegen. Ist nicht der Stein der Weisen. Das haben auch schon andere Leute.
Ja, genau. Und wobei, die sind ja rein ausdifferenziert von den Instagram-Mitarbeitern, spezialisiert, angepasst, von Hand geschraubt.
Also ich muss sagen, die Effekte
zusammengeklebt.
Die Effekte in Camera Plus gefallen mir eigentlich am besten.
Ja, die besser. In Lightbox gefallen mir auch besser. Vor allen Dingen sind da nicht so viele gleiche dabei.
Ja,
beziehungsweise Lightbox zeigt dir halt auch unten an, so eine kleine Vorschau, so sieht dein Bild mit dem Filter aus und Instagram zeigt nur so an, ja, es gibt den Filter, es gibt den Filter, es gibt den Filter. Ja, und soll ich jetzt alle durchklicken oder was?
Ja, stimmt.
Ja, super, gell? Und dann machst du halt dein Bild, wie du es halt haben willst, schneiden halt den Standardkram, was du halt heutzutage auf deinem Handy schon machen kannst. Und dann gibst du halt ein, ja, Foto ist jetzt public, ist per Link weitergeben oder ist private, sprich erklärt sich quasi von selbst, gell? Titel vergeben und Post auf Twitter, ja, nein, fertig, abschicken, Ende.
Ja. Gut, aber so ähnlich funktioniert die Instagram-App auf dem iPhone auch. Also außer
ja, halt so ähnlich funktioniert die auf Android auch. Es war nur weitaus verwirrender.
Also das Alleinstellungsmerkmal, in Anführungszeichen, was Instagram halt hat, ist dieses, dass sie dieses quadratische Fotoformat haben und dass quasi du gezwungen bist, oder dass mehrere Leute das quasi als künstlerische Herausforderung nehmen, dieses quadratische Foto zu machen und das dann irgendwie auch gut zu machen und dann auch einen Filter darauf zu setzen. Mhm. Also da gibt's, wenn man den richtigen Leuten folgt, da gibt's schon Leute, die geben sich echt Mühe, die machen echt coole Bilder. Also,
ja,
da gibt's schon ein paar ganz coole Sachen. Ist natürlich jetzt auch nicht die Erfindung des Rades oder so, aber wie gesagt, da gibt's schon ein paar ganz nette Sachen. Aber ich benutze zum Beispiel, wenn ich irgendwas veröffentlichen will, dann benutze ich meistens Camera Plus, weil die mittlerweile, oder ich weiß nicht, ob wir schon immer haben, haben wir auf jeden Fall auch so einen Foto-Sharing-Service mittlerweile. Das heißt, du kannst dann auch sagen, hier, post auf Facebook oder Twitter. Und dann kriegst du, das, laden sie es gleich bei sich hoch und dann hast du es bei denen gehostet, das Bild.
Okay.
Das ist halt dann, und es ist auch, hat auch so einen Touch von Social Network, weil auch Leute dein Bild kommentieren können.
Ja, das ist bei Lightbox zum Beispiel auch. Es gibt ja noch weitaus mehr Apps. Ich habe mal so, jetzt wo diese ganze Instagram-Geschichte im Laufen war, gab es ja auch so viele Vergleichsseiten. Mit Instagram ist ja ganz nett, aber es gibt noch folgende Alternativen.
Ja, da gibt es 1000 Kram.
Für Android waren dann halt so die besten 5 oder so aufgeführt.
Okay.
Das war ganz cool.
Jo.
Ja. Android ist ja generell so eine Geschichte. Ich benutze es ja jetzt so eine Weile. Und an Instagram fiel es halt wieder so auf, gell? Mein Handy ist ja so ziemlich so das Low-Endste, was man kaufen kann an Smartphone. Und hat vor allen Dingen deshalb immer Speicher knapp, weil du kannst viele Apps, also Android ist ja schon mal verwirrend deshalb, weil unterschieden wird zwischen intern eingebauten Speicher und SD-Kartenspeicher.
Mhm.
Ja. Das mit dem SD-Karten klingt als erstmal ganz toll, ich kann so viel da draufladen, wie ich will, aber es verkompliziert die ganze Sache, weil das dem Nutzer überlassen wird, diese quasi mehr oder minder diese Speicherverwaltung. Gell?
Ja.
Dann wird mal die SD-Karte nicht richtig erkannt, weil irgendwie ein Staubkorn dazwischen ist oder sonst was. Gell? Plötzlich sind die Hälfte deiner Apps weg.
Mhm.
Einfach so weg. Ich so, okay. Verschwinden, das hatte ich einmal, gell? Hat der das Handy neu gestartet, ich weiß nicht mehr warum, gell? Hat die SD-Karte nicht erkannt. Die Symbole sind alle weg. Hä? Was ist denn hier los?
Das ist toll.
Mich dann so durchs Menü durchgedrückt, dann SD-Karte, ja, keine drin. Doch.
Cool.
Geil, gell?
Ja, das mit den SD-Karten, das ist ein ganz großer Wurf.
Ich habe kein, ich sehe es ja, vor allen Dingen dieses Handy hat 512 Megabyte internen Speicher. Kann man jetzt sagen, ja, selber schuld, wenn man ein Handy kauft, was so wenig internen Speicher hat, gell?
Ja,
ja, natürlich, keine Frage, gell? Aber ich komme auch damit klar, ich brauche nicht so viele Apps auf meinem Telefon, es funktioniert, gell? Aber teilweise, am Anfang hatte ich dann so Probleme, so, ja, Speicher ist voll, Sie können jetzt keine App installieren. Ja, dann installiere sie doch auf die SD-Karte. Ja, da geht nicht.
Warum?
Ja, warum nicht? Ja, da geht's halt nicht.
Ah ja. Mhm. Das habe ich aber auch irgendwann mal gehört, dass irgendwie manche Programme nicht auf SD-Karten installiert werden können.
Vor allen Dingen, du musst sie erst auf dem internen Speicher installieren und dann kann er sie auf die SD-Karte verschieben.
Ja.
Aber auch nicht bei allen. Sondern nur bei denen, wo die Entwickler dieses Feature von Android implementieren. Dieses Feature von wegen Move to SD müssen die implementieren. Es sei denn, du installierst wiederum ein Programm, was das, also es sei denn, du hast Root-Rechte und auf deinem Handy und kannst quasi die App zwingen, von SD-Karte ausgeführt zu werden. Das kann aber dann bedeuten, dass nicht alle Funktionen des Programms dann korrekt funktionieren.
Also in dem Fall würde ich eher sagen, it's not a feature, it's a bug.
Es ist scheiße kompliziert im Endeffekt, gell? Das mag jetzt auch nicht alles hundertprozentig korrekt sein, so wie ich es darstelle, aber so habe ich es erfahren, gell? Und ich würde mich jetzt nicht gerade so als jemand bezeichnen, der mit Technik nicht umgehen kann oder da irgendwie Probleme hat, gell? Aber wenn mich das schon verwirrt, was ist denn dann mit Menschen, die mit der Bedienung eines iPhones überfordert sind?
Ja, vor allen Dingen, also das iPhone ist zwar an sich einfacher zu bedienen, würde ich jetzt sagen, aber auch da gibt es ja Programme und auch Apple-eigene Programme, wo du denkst, so, was habt ihr euch jetzt da gedacht?
Oder? Ja, aber die greifen nicht so, du kannst ja aus dem Google Play Store, wie er jetzt neuerdings heißt, was auch einfach mal so plötzlich hieß das Symbol auf dem Screen da, ja, Play Store. Was?
Ja.
Wo ist denn jetzt der Android Store, App Store? Nee, den gibt's nicht mehr. Ist jetzt der Play Store.
Ganz großes Kino.
Okay. Auf jeden Fall ein sehr verwinkeltes Betriebssystem.
Ja, das muss ja auch so sein. Man muss das ja auch konfigurieren können.
Deshalb hatte ich auch so ein kleines Problem mit Instagram, weil Instagram ist 16 Megabyte groß auf dem Android.
Und das ist viel oder wenig?
Das ist enorm viel für Android-Apps.
Okay. weiß nicht, wie groß iPhone-Apps sind, keine Ahnung.
Die sind alle so, der Reader zum Beispiel hat 3 Megabyte oder so.
Ja gut, Reader muss auf ja auch
ein iPad.
Ja.
Ja, das ist eine normale App, gell. Hm. Warum Instagram mit 16 Megabyte braucht, verstehe ich auch nicht so ganz.
Keine Ahnung.
Also ich finde das enorm viel dafür, dass die nur ein paar Filter drüber legt und ein bisschen schneiden kann.
Ja, an sich schon. Keine Ahnung.
Und die konntest du nicht auf SD-Karte verschieben. Naja, dann hat's Handy halt rumgemacht. Nee, der Speicher ist voll. Sie müssen jetzt hier irgendwas machen. Der Speicher ist voll.
Sehr schön.
Ja, super, gell. Und dann kannst du halt, du kannst ja echt alles ändern, ja?
Du meinst bei Android?
Ja, das ist teilweise ganz cool. Es ist auch nicht schlimm, also keine Frage. Es ist richtig cool, aber es ist teilweise, es ist verwirrend.
Ja, das ist halt...
Und teilweise stehe ich dann da mit meinem Telefon und denke mir so, warum geht das jetzt nicht? Und wie geht das? Und hä?
Ja, dann das klickst ist halt so, du dich man da muss sich halt immer abwägen, so was,
ja,
was
will man haben. Ja, natürlich muss man abwägen, aber teilweise funktioniert Android irgendwie so ein bisschen komisch. So. Und dann gibt es halt noch diesen Fall mit diesen unglaublich vielen verschiedenen Modellen und unglaublich vielen verschiedenen Versionen von Android.
Ja.
Worauf man sich ja auch irgendwie überhaupt nicht verlassen kann, ja. Es gibt, ich habe letztens eine ganz tolle Grafik gesehen. Da war so eine Frage oben drüber: Android Phone or Condom? Und dann stand Was? Da so, Desire, bla bla, gibt sowohl ein Kondom, das so heißt, als auch ein Android-Phone, was so heißt, gell? Und so eine ganze Tabelle.
Mhm.
Mit so Android, HTC oder sonst was Namen.
Ach so, ja, jetzt weiß ich erinnere mich, ja, das habe ich auch gesehen.
Kannst du zeigen, ja.
Das habe ich auch gesehen, ich erinnere mich wieder, ja. Mhm.
Das ist auch so Teil der Problematik. Es gibt unglaublich viele Modelle, gell? Und wenn du als Entwickler, ja, dann geht's halt so die App auf 90% der Geräte, gell?
Ja, das ist das Problem, wenn nicht alles aus einer Hand kommt.
Weil das hatte ich nämlich letztens. Die ganze Zeit hat die Tumblr-App gesagt, ja, das geht nicht auf ihrem Telefon.
Hm.
Ja, warum nicht? Ja, das geht halt nicht.
Ja,
warum nicht? Das geht halt nicht. Oh. Da steht nicht irgendwie, ja, sie brauchen mindestens die Version oder so. Nee, das geht halt nicht.
Ja.
Und oder sie brauchen irgendwie mehr Arbeitsspeicher oder was auch immer, keine Ahnung, was da so, wie das aussieht, was da so die Anforderungen sind. Und plötzlich gab es eine neue Version von dem, ja, es geht.
Mhm.
Okay.
Tja, das ist halt so das Problem, wenn Hardware und Software nicht aus einem Haus kommen.
Das hatte ich aber übrigens bei iOS auch, dass teilweise Apps so sich updated haben, jetzt gehen sie nicht mehr auf ihrer
Betriebssystemversion. Ja, das ist wiederum was anderes, ja. Das liegt nicht daran, dass die Hardware oder dass das nicht vorgesehen ist von der Hardware, sondern es liegt halt daran, dass Apple sich noch nicht darüber offensichtlich Gedanken gemacht hat, dass gewisse Hardware irgendwann das System nicht mehr unterstützt, beziehungsweise dass nicht gewisse Hardware nicht mehr abgedatet werden, aber die Programme darauf sich trotzdem weiter updaten und dann irgendwann nicht mehr auf dem System laufen.
Ja, dann sollst du ein neues Gerät kaufen.
Ja.
Von Apple.
Ja. Es hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Hat Vorteile.
Ja, das verstehe ich auch nicht, dass da nicht einfach irgendein Feld drin ist, so, ja, update bis zu der und der Betriebssystemversion oder so.
Auf der anderen Seite wäre es auch wieder komplizierter. Aber ich sehe die Problematik schon auf jeden Fall. Also,
ja, das kannst du ja automatisieren.
Klar, wenn das System, was da installiert ist, nicht die App nicht unterstützt und umgekehrt, dann halt nicht updaten.
Ja, oder wenigstens sagen, warum es nicht updatet. Gell?
Oder halt irgendwie auf alte Versionen wieder zurück.
Das muss ja nicht so das Erste sein, was dir... Was ich finde ja auch, was ganz Tolles an Android ist ja, dass du so viel auch dran verändern kannst und einstellen kannst und so.
Fluch und Segen.
Ja, das Problem ist halt immer nur, wie man sowas organisiert, gell? Und am Anfang fand ich mich so ein bisschen erschlagen mit Funktionen.
Hm.
Bis ich dieses Telefon so, bis ich überhaupt mal rausgefunden habe, wie ich stumm schalten kann.
Ja, stumm schalten.
Ja, da ist war kein Knopf irgendwie stumm schalten. Da gab es keinen Knopf stumm schalten oder so.
Du meinst aber hier?
Ja, den mag es ja an Telefon, auch Android-Telefon geben, aber nicht mal in Software irgendwas, so von wegen Ton abschalten oder so. Ja, ist jetzt der Ton aus oder macht es jetzt über, brummt es jetzt? Ja, jetzt brummt es. Ja, das sieht man ja an dem Symbol. Ja, und wie mache ich, dass der gar keine Geräusche macht? Ja, da muss man das Brummen abschalten. Ach, da muss ich das Brummen abschalten. Ja, das ist den Vibrationsalarm. Ja. Okay. Also ich muss sowohl den Ton abschalten, als auch den Vibrationsalarm abschalten. Und dann ist es komplett stumm. Sag mal, das war bei meinem Nokia von 1997 einfacher geregelt.
Das habe ich auch schon öfter gehört so von Leuten, die jetzt so irgendwie Smartphone rumhängen. Also, das ist mein Nokia besser geworden.
Das ist teilweise so.
Ja, das kann man dann, muss man dann Nokia wieder zugutehalten. Auch wenn sie gerade am Sterben sind. Die alten Telefone, die haben schon funktioniert.
Die neuen sollten auch nicht schlecht sein. Das Lumia.
Achso, ja. Ja, gut, aber das ist ja dann das wiederum ja, kein.
So, Nokia hat endlich akzeptiert, dass Smartphones doch die Zukunft sind. Mussten dafür leider erst von Microsoft gekauft werden.
Naja, ich meine, dass das die Zukunft ist, haben sie, glaube ich, schon gemerkt. Sie haben halt nur es nicht gebacken gekriegt, ein vernünftiges System zu machen.
Hatten die nicht ihr eigenes Betriebssystem?
Die hatten mehrere eigene Betriebssysteme, glaube ich. Glaube ich, Migo und noch irgendein Klimbim und Symbian.
Migo war ja so ein Joint Venture da. So ein,
ich weiß es nicht mehr.
Da war, da hat der Migo, hängt ja auch Intel und so drin.
Ja, ja, auf jeden Fall gab es.
Migo gibt es auch noch, glaube ich.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da ewig lange rumgeeiert und. Ja, gut, jetzt Windows Phone zu nutzen, kann man machen.
Ja, das Lumia 800 soll ja, 900, was war das Neueste?
Das Neueste ist jetzt das 900.
Das ja, das soll ja nicht schlecht sein, gell?
Ja, konnte nur irgendwie am Anfang nicht telefonieren oder so.
Ja, aber das ist jetzt gepatcht.
Ja, ist aber bei einem Telefon schon ziemlich doof, dass die ID-Haut als Hauptfeature nicht funktioniert. Aber vielleicht war es auch das 800, ich weiß es nicht, aber...
Johannes erzählt vom Krieg, steht jetzt in den Shownotes.
Ja, du hast so lang und episch erzählt.
Oh, entschuldige.
Das ist kein
gelangweilt habe. Na?
Krieg muss ja nichts Schlechtes sein.
Kommen wir was zu Spannendem.
Ja?
Ja, immer noch Smartphones.
Was?
Zukunft der Smartphones, weil wir sie jetzt gerade davon hatten.
Hm.
Was Nokia und Zukunft der Smartphones. Google mischt ja in dem Laden auch mit, gell?
Meinst du, die haben was mit Zukunft zu tun?
Weiß ich nicht. Im Moment glaube ich es ehrlich gesagt nicht mehr so. Also ich habe jetzt so in meinem Feed wieder sind auch so Artikel aufgeschlagen. Hallo Google, was ist mit euch los? Ihr seid jetzt voll doof. Früher mochte ich euch mal. Halt intellektuell.
Ach so.
What happened to Google oder so.
Naja. Also auf Englisch intellektuell. Das klingt ja nicht intellektueller, wenn es auf Englisch ist.
Ach so, entschuldige, die meisten meiner Feeds sind inzwischen englischsprachig. Das ist echt übel.
Hm.
Wow. Seitdem ich gemerkt habe, dass ich doch ganz gut Englisch kann. Ja, ich sollte nicht so viel englische Podcasts hören. Das führt dazu, dass man sich immer mehr, weißt du, weil so vor allen Dingen so Tech-Blogs, da denkst du halt so, ja, ich kann jetzt die deutsche Variante lesen, das oder ich lese das Original des Artikels auf Englisch zwei Tage vorher.
Oh.
Ja, so ist es aber echt. Du liest irgendwie so eine Meldung, so zwei Tage später oder so einen Tag später bist du auf so einem deutschen Tech-Blog und liest da so, irgendwie kommt mir der Text bekannt vor. Ich will jetzt nichts behaupten, gell?
Ja, stimmt schon.
Aber sagen wir mal so, die sind nicht die die Urheber.
Oh nein.
Die Urheber der Meldungen sind sie nicht.
Ach, der Urheber.
Hätte ich auch mal einen Artikel drüber gelesen, gell? Dass deutsche Tech-Blog-Szene sich ja so aufs Übersetzte spezialisiert.
Ja, gut, da gibt es auch solche und solche. Also.
Ja, ja, klar, nee. Will ich auch gar nichts. Jetzt alle über einen Kamm scheiden, gibt es ja nur 4 Millionen von.
Stimmt. Ja, aber wir wollten ja eigentlich von Google und der Zukunft erzählen.
Ja, Google Glasses.
Mhm.
Hast du mal angeguckt?
Ich habe das Video gesehen, was Google gepostet hat.
Mhm. Wie fandest du es? Also diese Smartphone-Brille von Google?
Die Idee als solches fand ich nicht unbedingt schlecht. Also Informationen in diese Brille einblenden zu lassen. Und das, was sie so gezeigt haben, war auch eigentlich ganz interessant. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob, wenn das so umgesetzt werden würde, ob ich das dann benutzen wollen würde. Weil du stehst dann da und plötzlich kriegst du irgendeine Einblendung voll in die Fresse und siehst nichts mehr. Also stell mir auch beim Autofahren oder so interessant vor.
Also da müsste man noch so ein bisschen am Aufmerksamkeitsmanagement arbeiten von der Brille. So, hallo, Nachricht, hallo, wuhu, hallo, ich will doch nur nach vorne gucken.
Ja, deshalb, du musst ja dein Auto nicht mehr steuern, das macht ja auch Google für dich.
Ja, in dem Fall wäre es dann sinnvoll.
Also, verstehst du?
Ja, klar.
Das ist so die Vision.
Also an sich die Idee natürlich cool und ist halt die Frage der Umsetzung. Wenn sie es so machen wie da, weiß ich nicht, ob ich das so haben will. Und dann auf der anderen Seite, Sprachsteuerung kann funktionieren, muss aber nicht. Vor allen Dingen weiß ich nicht. Also
naja, hast du es beobachtet? Also die Steuerung in dem Promotion-Video, die ging ja nicht nur nur von Sprachsteuerung aus, sondern die haben ja auch gezeigt, so durch Augenbewegungen, ja. Also es kommt eine Meldung von oben rein, dann hat er so nach oben geguckt, gell? Mhm. Also du hast ja so den Blick so aus Ego-Perspektive und dann hat er so nach oben geguckt und es kam runter.
Okay. Oh, muss halt.
Gibt schon einen Prototypen, hast du gesehen?
Ja, ich glaube schon.
Eine Google-Gründer gibt so ein Foto, wo er eins aufhat. Sieht absolut beknackt aus. Sieht so aus, als hätte er sich an seine Nerdbrille irgendwie so einen zu großen Stift dran geklebt oder so. An der einen Seite.
Ja, das ist ja nochmal
ganz. Oder nee, mehr so, als hätte er sich so an seine Nerdbrille so eine Taschenlampe getackert, gell?
Ja, das ist ja nochmal so ein anderes Problem, dass du dann quasi eine Brille von Google kaufen musst. Es wäre ja echt viel sinnvoller, wenn das irgendwie so ein Modul wäre, was du quasi. Wo es quasi eine Vorrichtung in deiner aktuellen Brille schon gibt.
Ja, für dich als Brillenträger, klar.
Ja, ja gut, auch als Nicht-Brillenträger will man ja auch vielleicht eher eine
Brille tragen.
Davon mal abgesehen, will man vielleicht gar keine Brille tragen, aber wenn man schon eine trägt, dann will man nicht unbedingt eine, die Google designt hat. Ich meine, Google und Design kann man jetzt so halten, davon, was man will. Also,
gibt's widersprüchliche Meinungen zu,
ja.
Wie begabt Google so in dem Gebiet ist, ja.
Muss ja nicht immer hübsch sein.
Der erste Google-Smartphone war ja auch so. Das hat einen ja quasi erschlagen an Schönheit, gell?
Was war das erste Google-Smartphone?
Graues Plastik. Das HTC-Ding da von HTC gebaut.
Wie hieß das denn? Das erste Nexus oder was?
Ja.
Ach so. Das sah doch im Grunde aus wie ein iPhone mit Tasten. War das nicht auch? Das war einfach nur ein großer Bildschirm mit 4 Tasten unten dran, oder?
Ja. Ich glaub schon. Aber hinten Plaster.
Ja, die sind alle Plastik.
Ah. Welches Plastik, Handy Werkstoff ist? Der Zukunft. Ja, ehrlich gesagt, ich will mir keine Brille aufsetzen. Ich meine, wenn Leute das wollen, wenn die da einen Markt sehen, klar.
Wäre halt eigentlich cooler, wenn das irgendwie direkt ins Auge reingeht oder so.
So wie bei Futurama, die hauen ja so einen Chip ins Hirn.
Genau. Wäre viel toller.
Brille. Gab's da mal so eine Futurama-Folge.
Dann verlierst du deine Brille und da geht's kaputt. Abgesehen davon, ich bin mit der Steuerung irgendwie, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also dieses Augen rumgefuchtel und sprechen. Wie gesagt, sprechen, ich meine jetzt mit Siri zum Beispiel am iPhone.
Ja, gell, du guckst halt irgendwie so nach oben, plötzlich kommt da ja. Das Menü runter.
Hä? Guckst nach oben, kommst Notification Center runter und du siehst nichts mehr. Ich sag ja, beim Autofahren guckst du aber nach oben, brauchst du einen Fall. Ja, also zum Beispiel so Sprachsteuerung Siri, wenn ich irgendwie im Auto sitzt zum Beispiel, dann macht das Sinn, dass ich dann irgendwie eine SMS mir vorlesen lasse oder so. Das funktioniert einwandfrei. Ja. Das habe ich auch schon öfter gemacht und dann auch geantwortet und so. Aha. Alles mit Sprachsteuerung, das geht. das ist kein Ding. Man muss nur den Modus so in den Modus reinkommen, wie das so läuft. Also du sagst jetzt quasi, lies mir die Nachricht vor, dann liest du mir die Nachricht vor, dann sagst du Antworten, dann kannst du eine Antwort diktieren. Das ist alles kein Problem. Nur halt dauerhaft mit deinem Gerät über Sprache und Augengezucke kommunizieren, weiß ich nicht, ob das.
Ja, stilles Kommunizieren geht dann gar nicht mehr, gell?
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann ja auch nicht, weiß ich nicht. wenn wirklich das nur die Brille das Gerät ist, dann nicht. Ja. Es sei denn natürlich, das ist einfach nur so eine Erweiterung über Bluetooth, mit der eigentlich dein Handy ist das eigentliche Gerät.
So deine Augmented Reality Erweiterung, gell?
Ja, quasi angenommen, ich habe jetzt hier mein Handy und dann habe ich dieses Google-Ding. Die connecten sich über Bluetooth und dann kann ich das Ding quasi dafür benutzen, um das iPhone zu steuern. Oder das Google Phone oder was auch immer.
Wo sowas ja ganz cool wäre, ist ja so in verschiedenen, also entweder so als Tourist oder so, also diese Augmented Reality Anwendungen, mhm. Ja, oder halt so in Museen oder so. Stelle ich mir das eigentlich ganz cool vor.
Ja.
Statt dieser Audioführer halt so eine Brille, gell? Mit Audio noch am besten.
Genau. Dann kommst du dann quasi ins Museum rein, der bietet dir gleich an, das runterzuladen.
Ja, nee, oder dass du es halt im Museum kriegst, gell?
Ja.
Ich meine, so eine Führung ist eine Sache, aber es gibt ja viel so Audioführer, gell? Also kaufst du, mietest so ein Gerät mit so einem.
Der Audioführer.
Kennst du das nicht?
Das heißt Audio Guide meistens, ja.
Ja, weil die in Deutschland mit sowas Probleme haben, aber warum auch immer.
Der Audioführer.
Ja. Das heißt auch Führerschein, weil es der Fahrzeugführer ist. Mein Gott, komm mal runter, ey.
Der Fahrzeugführer. Ja.
Mhm. Ja.
Ja.
Wir benutzen weitaus mehr Nazi-Begriffe als nur Führer.
Du hast Führer gesagt. Schäm dich, du Antisemit.
SS-Güni, gell?
Jetzt schon.
Ach, weiß nicht. Hat die Taz das nicht geschrieben? SS-Güni?
Hey, keine Ahnung.
Warum ich das
gesehen? Ich habe angefangen, diese Presse darüber zu ignorieren, weil es einfach zu sehr weh.
Nee, die Taz hat, die haben, ich weiß nicht, die haben so ein bisschen schockiert und belustigt geschrieben. Das war dann irgendwie ganz okay.
Tja.
Das war, irgendwo habe ich so einen Artikel gelesen. Ja, Günther hat sowas veröffentlicht. Wen juckt's eigentlich? Offensichtlich die ganze Welt.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, wenn wir jetzt schon drüber reden, können wir es auch ordentlich machen. Also, Günter Grass hat ein Gedicht geschrieben.
Hat ja keiner mitbekommen.
Ja, das wird ja auch noch in 500 Jahren gehört und so.
Ach so.
Indem er sich kritisch zur Atommacht Israel äußert und ein bisschen sich darin suhlt, dass er Deutscher ist und man ja eigentlich als Deutscher nichts gegen Israel sagen darf.
Oh Gott.
Und jetzt heulen alle rum.
Und er hat sich halt schön in seiner Opferrolle da inszeniert.
Ja, und jetzt heulen alle rum, dass, oder viele heulen rum, dass Günter Grass ein Antisemit sei, dadurch, dass er dieses Gedicht geschrieben hat. Und dann kommen jetzt auch Leute, die wieder seine SS-Vergangenheit wieder zur Sprache bringen und das damit in Verbindung bringen, aber
ja, der gute alte, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, Sarrazin-Rassismus kommt nach oben.
Ja, aber so alles in allem verstehe ich es nicht. Also ich habe das Gedicht gelesen und ob seine Meinung zu Israel jetzt irgendwie valide ist, ob das irgendwie begründet ist, seine Angst, dass irgendwie Israel irgendeinen Krieg anfangen könnte, mag sein, kann ich nicht beurteilen. Ich stecke da nicht drin, aber sag mal, die Tatsache, dass er das äußert und dass er das in diesem Gedicht tut.
Naja, die provozieren sich, Iran und Israel provozieren sich.
Ja, ja, das ist klar. Also,
der Iran, im Iran existieren Meinungen wie Israel sollte man zurück ins Meer schieben und im Zionismus ist ganz böse und gefährlich und so, also die typischen antisemitischen Haltung. Und in Israel die entsprechende radikale Gegenrichtung.
Ja, eben. Da gibt es halt zwei Länder, die mögen sich nicht und die einen haben Atomwaffen, die anderen wollen Atomwaffen. Israel hat auch Atomwaffen, oder?
Ja.
Ja, genau. Und da äußert sich jetzt halt jemand dazu und sagt, Israel sollte unter Beobachtung gestellt werden von der Atomaufsicht. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist, dass man dem Mann irgendwie Antisemitismus vorwirft.
Ja, weil er sich selber dann auch da drin suhlt, gell?
Ja, es ist aber trotzdem kein Antisemitismus. Also, er sagt ja nicht, nimmt den blöden Juden die Waffen weg und...
Ja, aber er suhlt sich in dieser Geschichte so von wegen, er schreibt ja dann auch drüber, oh, ich darf das ja eigentlich alles gar nicht sagen und das ist ja alles voll schlimm und so, weil ich bin ja hier der mit der schlimmen Vergangenheit und überhaupt und so und bla und das deshalb darf ich das ja, es wurde mir ja quasi verboten und dieser Quatsch da, den er noch geschrieben hat.
Na, was heißt Quatsch? Ich kann seine Haltung zumindest, diese Aussage, dass man als Deutscher ja vorbelastet ist und bla bla, das kann ich zumindest
insofern... Ja, aber wenn man in sowas valide argumentieren will, dann braucht man sowas nicht.
Nö, aber das will er ja irgendwie damit, er will es ja irgendwie entschuldigen.
Und diese Verknüpfung, die regt mich auf. Also alles andere, dass er da das meint, das ist mir egal.
Aber warum regt dich das auf?
Ja, also, was heißt aufregen? Halt, dass er sich da so in dieser Rolle sieht, dass er von wegen, ich darf ja hier nichts sagen. Und
wahrscheinlich denkt er auch, dass er in der Rolle ist. Also jemand, der jetzt den Krieg miterlebt hat und auch offensichtlich in irgendeiner Form aktiv war, weil er ja bei der Waffen-SS war und der dann quasi diese Läuterung durchgemacht hat, beziehungsweise... Jetzt
weiß ich, wo ich SS-Günni gelesen habe, entschuldige.
Ja.
Stupidedia.
Heißt die Stupipedia?
Nein.
Okay. Ja, das klingt auch mehr danach als Taz. ja, aber wie so, jemand, der den Krieg miterlebt hat und quasi dann diese Entnazifizierung in Anführungszeichen mitgemacht hat, wo einem eingebläut wurde, ihr seid schuld, bla 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 und das quasi eingetrichtert bekommen hat, verstehe ich zumindest diese Angst, dass er eigentlich nichts sagen darf, es aber dann trotzdem tut. Also.
Ja, aber das ist auch sein gutes Recht, darüber zu reflektieren, aber ich fand es doof, dass er es beides in ein Gedicht wirft. Dass er es so zusammenwirft, weißt du? Vor allen Dingen, was dann auch daran wieder interessant ist, dass so ein literarischer Text, der offensichtlich als literarischer Text gelesen wird, dann als politische Kampfschrift gelesen wird.
Davon mal abgesehen. Weil dann, wobei er das ja auch so präsentiert.
Sonst hätte das ja eben, das ist alles so ein bisschen komisch. Und deshalb habe ich das dann auch alles so gedacht, so, nee, lass mich doch in Ruhe.
Ja. Also wie gesagt, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder angemessen oder nicht, also wie er das da geschrieben hat, aber im Antisemitismus vorzuwerfen ist trotzdem Schwachsinn. Also ich verstehe es schlichtweg nicht, wenn mir irgendeiner erklären kann, warum das
ja,
antisemitisch
aber
ist.
Weißt du, das weiß ich nicht, aber die ganzen Antisemiten haben sich eben dann darum gesammelt. So. Und dieses, dieses, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, eben dann so fangen dann so die Argumentationen an. Ja, er sagt's doch, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen.
Ja, gut.
Und da kommen dann nämlich auch andere Argumente als so rein politische, wo es eben darum geht, was die mit ihren Atomwaffen machen.
Das ist natürlich dann
und
ein Problem.
Da wird natürlich, schwingt da auch so eine gewisse Haltung mit, so von wegen, kann man denen überhaupt trauen und so. Ja. Aber das kann man, das ist ja auch ein literarischer Text, das kann man da jetzt reinlesen, das muss man aber nicht reinlesen.
Sagen wir mal so, es ist als literarischer Text verpackt.
Ja, eben. Das macht die Sache eben noch so ein bisschen diffiziler.
Wenn man es ernsthaft als Gedicht liest, dann darf man es eigentlich gar nicht ernst nehmen.
Ja, eben.
Das ist ja der Trick. Von daher ist es fast schon wieder geschickt gemacht, muss ich sagen.
Ja, ist es ja auch. Ich glaube, es ist auch vollkommen, der ist ja nicht blöd. Das ist ja so beabsichtigt, diese Verwirrung. Ich mag's nur nicht, sowas. dieses Verwirren, oh, ich bin ja hier der große Künstler und Literat, ich verwirre jetzt mal alle und schreibe hier so einen Kram und dann kann ich am Mord sowas bewirken und so. Ach komm.
Ja, hat doch
bleib
funktioniert.
Bleib doch, mach doch weiter deine Skulpturen und...
Skulpturen?
Ach, der macht alles Mögliche.
Ja, aber er hat ja irgendwie funktioniert.
Wir haben ihm doch schon den Nobelpreis gegeben. Was will er denn noch?
Er will Israel haben.
Wahrscheinlich. Dieses, ich schaffe jetzt mal hier viel Verwirrung und so. Und das bringt doch nichts.
Weiß ich nicht, ob das nichts bringt.
Ja, teilweise schon, aber ich mag das nicht, dass er so valide politische Argumente zusammenwirft mit diesem anderen Kram da.
Tja.
Naja.
Muss man mitleben.
Ja, natürlich muss man damit leben. Deshalb habe ich es auch ignoriert. Ich meine, die Welt ist groß genug, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigen kann.
Ich habe es, wie gesagt, nur nicht verstanden, warum sich da jetzt alle drüber aufgeregt haben.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Also, wie gesagt, kleiner Aufruf hier an alle, die hier zuhören. Wenn mir einer erklären kann, warum sich hier alle aufregen kann, also mir gerne die Kommentare schreiben, vielleicht verstehe ich es dann. Also.
Oh, oh, oh.
Was? Ich lasse mich ja gerne belehren. Das ist ja.
Ja, ich lasse mich auch gerne belehren.
Wie gesagt.
Ich würde gerne lernen.
Ich würde es gerne verstehen. Also, ich verstehe es momentan nicht.
Ja.
Was ich auch gerne verstehen würde, ist dieses ganze Gebimsel ums Urheberrecht momentan.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das ist ja, was da so in Aktionen losbricht, das ist ja.
Es ist irgendwie so, als hätten sie alle drauf gewartet, gell?
Ja, da fängt das Handelsblatt an und Sven Regener regt sich auf und.
Das Handelsblatt, das war noch das Übelste.
Ja, vor allem, was ist das Ekelhafteste?
Tja, da hat man echt so den Eindruck, die wissen echt nicht mehr, was sie schreiben sollen, gell?
Ja gut, den Eindruck habe ich schon länger. Also, das ist jetzt halt nur so zur Vollendung getrieben.
Du kriegst nicht so viel Tee, tut mir leid.
Das ist nicht so schlimm.
Ich habe mich irgendwie verschätzt.
Das ist der Vorteil einer Glaskanne. Man sieht, wie viel drin ist.
Ich hätte vielleicht mal reingucken sollen.
Ja, das ist nicht so schlimm. Ja.
Da ist dein Schluck.
Ja.
Und meine Tasse.
Danke.
Ja, das Handelsblatt.
Das mit dem Kalk ist aber auch irgendwie nicht besser geworden, oder? Ist relativ viel Kalk im Wasser.
Ach, was weiß ich.
Naja, er ist jetzt auch nicht so wichtig.
Du bist ja auch immer hier so.
Ja, ich weiß, ich, der wählerische Typ und so.
Wie Kalk im Wasser.
Beim Urheberrecht sind wir
ja. Ja. Handelsblatt.
Ja, ich wollte jetzt gar nicht so über die Handelsblatt-Geschichte direkt reden, also das haben sie halt irgendwie.
Hast du das verfolgt, was da alles so passiert ist?
Ja, also es ist halt so alles auf einen eingeprasselt und hat alles irgendwie mitgekriegt. Also da gab's, wir können ja mal so ungefähr zusammentragen, was ich mitgekriegt habe. Also da waren diese 51 Tatorte.
Wo fing's denn an? Es fing doch an mit so Sven Regener.
Ja, es fing an mit Sven Regener, der sich irgendwie im Bayerischen Rundfunk oder im NDR,
Bayerischen Rundfunk
über die Piratenpartei aufgeregt hat und über das Kopieren von Musik. Und also er hat unter anderem der Piratenpartei vorgeworfen, sie wollte das Urheberrecht abschaffen. Und dieses illegale oder diese Kopiererei, da kann ja dann keiner von leben und bla bla, das übliche Rumgejammer halt.
Ja.
Er hat sich satirisch aufgeregt und zum Affen gemacht. Und ja, das war eigentlich ziemlich lächerlich, weil man hat gemerkt, er war offensichtlich zu viel mit den Verwertern essen oder so. Also,
ich weiß nicht. Ja, was heißt mit den Verwertern essen? Er ist ja selber Produzent und lebt davon.
Ja, aber seine, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was er genau gesagt hat, aber ich habe das in so einer Erinnerung, dass das nicht wirklich Argumente waren, die normalerweise ein Produzent oder ein Künstler haben würde, sondern eher so, er hat halt sehr für Verlage und für Verwertungsgesellschaften geredet. Also er hat hat ziemlich gut den Verlagen und Verwertungsgesellschaften in den Kram gepasst, was er da gesagt hat.
Ja gut, aber was er da ausdrückt, ist ja seine persönliche Angst, dass er, sollte sich das ändern, also er lebt ja von diesem System und er hat Angst, dass sich dieses System ändern könnte in die Richtung, dass er keine Lebensgrundlage
mehr hat. Ja, das ist natürlich die Grundaussage oder das, was im Subtext generell natürlich immer mitschwingt, ist, dass er Angst hat. Oder das haben viele am Angst. Angst eben
ich finde, das ist auch vollkommen berechtigt. Ich meine, wenn er als Urheber allein davon lebt, gell, natürlich möchte er weiter von seiner Arbeit leben können.
Ja, das möchten viele. Ist halt die Frage, ob das machbar ist. Und wenn es halt sich nicht mehr rentiert, sowas zu machen, dann ist halt die Frage, ob man dann einen Überwachungsstaat und polizeistaatliche Methoden einführen will, nur um das irgendwie möglicherweise erhalten zu können.
Nee, ich meine ja nicht exakt das, aber man muss verstehen, dass so Leute, die sollten da schon, wenn man sowas ändert, muss man irgendwie vermitteln.
Weiß ich nicht, ob
man zwischen verschiedenen Interessen.
Ja, ja.
Also es gibt einmal das Interesse des Publikums, möglichst freien Zugang zu Werken. Es gibt das Interesse der Produzenten des Ganzen, die auch irgendwie ein Interesse daran haben, von ihrer Arbeit irgendeinen Lohn zu, sonst können sie es auch lassen, gell? Und dann können wir diesen ganzen Kulturbetrieb sowieso dicht machen.
Was?
Naja, wenn die Kulturschaffenden nicht mehr davon leben können, Kultur zu schaffen, also wenn es keine Möglichkeiten gibt, Geld damit zu verdienen,
dann?
Ja, dann kannst du es auch lassen. Dann musst du ja andere Arbeit nachgehen. Es sei denn, du würdest jetzt
das ist halt die Frage,
an ganz anderer Stelle eingreifen.
Es ist halt die Frage, ob Menschen generell nur für Geld Kultur schaffen.
Ja, natürlich. Das ist keine Frage. Aber dieses professionelle Niveau ist eben so, ob du das erhalten willst oder nicht.
Und ob halt eine Veränderung des Urheberrechts dazu führen würde, dass Leute keine Kultur mehr kaufen.
Nein, das will ich auch gar nicht behaupten.
Nee, aber das sind ja im Grunde die zwei Fragen, die man sich stellen muss, wenn man dann solche Aussagen tätigt, wie dann kann niemand mehr davon leben. Weil es ist ja, es sagt ja keiner. Abgesehen davon, um nochmal auf Sven Regner zurückzukommen, die Anschuldigung an die Piraten, dass sie das Urheberrecht abschaffen wollen, ist natürlich kompletter Nonsens.
Ich weiß.
Weil die Piratenpartei möchte das Urheberrecht vereinfachen und den Künstler, also den Kulturschaffenden und den Kulturkonsumierenden näher zusammenbringen und das System vereinfachen. Eigentlich möchte die Piratenpartei nämlich nur den Mittelsmann Verlag, Verwertungsgesellschaft ein bisschen da raushalten und das System einfacher machen. Und letztendlich dann, wenn man nämlich diese Mittelsmänner rausnehmen würde, auch
ist das so die offizielle Parteilinie?
Ja, das ist das, was im Bundesprogramm drin steht.
Okay.
Obwohl es natürlich immer noch divergierende Meinungen dazu innerhalb der Partei gibt. Aber das ist jetzt aktuell offizielle Parteimeinung. Mhm. Also die Anschuldigung ist völlig an den, also dass sie das Urheberrecht abschaffen wollen, ist völlig
an den Haaren herbeigezogen. Ich meine nur, dass da diese Ängste existieren. Und wenn es ist, was ja recht sollte, ist ja vermitteln dann und auch eigentlich solche Ängste ja auch vermeiden. Also das, warum, dass so Ängste überhaupt existieren, hat ja einen Grund und müssten ja nicht existieren, wenn.
Ja, das ist halt auch so ein Problem, ich glaube, der Filterblase. Also, dass Leute Angst haben, dass sie auch zu Recht Angst haben, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist klar. Also, dass sich der Markt und das System momentan verändern, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr rentabel sind und dass dann Leute unter anderem von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, das ist offensichtlich. Ist dann halt die Frage, ist es die Aufgabe, also sicher will die Piratenpartei den Leuten
natürlich ist es nicht die Aufgabe, Wirtschaftszweige zwanghaft am Leben zu erhalten. Keine Frage.
Nein, was du jetzt meintest, zur Angstvermeidung, sicher wäre es auch eine Aufgabe der Piraten, da irgendwie Arbeit in die Richtung zu leisten, dass wenn...
Ja, ich meine, es gibt ja Gründe, Leute, die Angst haben, die werden dann sehr schnell sehr stark aktiv und sehr aggressiv. Ja. Und da ist ein enormer Gegenwind, einfach nur aus dem Grund, dass es nicht verstanden wird, wo die Perspektiven liegen, weißt du?
Richtig. Und jetzt so Sven Regner zum Beispiel.
Und das müsste so nicht sein. Das könnte man ja irgendwie gegenwirken. Das ist die gleiche Geschichte mit dieser Privatsphäre. Enorme Aggression da, weil einfach nur Angst da ist, was passiert eigentlich.
Ich weiß halt nicht, ob man da vernünftig gegenwirken kann, weil jetzt so Leute wie Sven Regner zum Beispiel, die da so absolut in diesem Betrieb drin sind, ich weiß nicht, ob der irgendwie darauf sich da über Parteimeinungen irgendwie informiert hat oder einfach nur das nachquatscht, was ihm seine Plattenlabels da erzählen. Weil offensichtlich hat er sich ja nicht informiert, sonst wüsste er ja, was laut Parteiprogramm der Wunsch der Piratenpartei ist zum Beispiel.
Ja, es geht ja nicht nur um Partei, es geht ja auch darum, ob die überhaupt...
Ja, aber das ist ja erstmal das, was er als am ehesten fürchten muss, dass eine Partei kommt, die sagt, wir schaffen das Urheberrecht ab. Dass die Leute seine Musik unter Umständen runterladen, ist ja das eine, aber dass, wenn jetzt eine Partei kommt und sagt, wir legalisieren das, das wäre dann ja so der erste Moment, wo er aufschreien muss. Mhm. Und Aber das will sie ja gar nicht, von daher ist es auch völlig idiotisch, darüber zu diskutieren eigentlich.
Wollen sie nicht File-Sharing legalisieren oder so?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie das wollen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie das Urheberrecht nicht abschaffen wollen. Also eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, wäre auf jeden Fall nicht aus der Welt geschafft.
Ja, nee, keine Frage.
Man will halt,
gemeint.
Man will halt diese ganze über
Recht soll ja vermitteln zwischen Familieninteressen und
über die Maßen, Kriminalisierung von File-Sharing wollen sie halt abschaffen, weil das ja auch, ich meine, das ist ja teilweise für ein Lied, was du dir runterlädst oder was du hochlädst, irgendwie hunderttausende Euro bezahlen sollst, das ist ja auch, also.
Naja gut, das hängt dann wiederum mit dieser Abmahnindustrie zusammen. Alleinige Schadensersatz, ja, wenn es dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung käme, ist ja in Deutschland nicht so hoch.
Das stimmt.
Auch problematisch ist ja da vor allem diese Abmahnindustrie.
Richtig,
oder beziehungsweise, dass Anwälte davon leben können, Leute einfach abzumahnen.
Und dagegen will man halt auch vorgehen.
Oder beziehungsweise Privatpersonen wegen Urheberrechtsverletzung oder Wettbewerbsverletzungen anzuklagen. Abzumahnen, nicht anzuklagen. Und aber das fordern Verbraucherschützer ja schon seit Jahren.
Ja. Ja, also das war die Sven-Regener-Geschichte. Dann gab es irgendwie diese 51 Tatort-Autoren, die sich da aufgeregt haben.
Da habe ich schon nicht mehr aufgepasst. Ne?
Ich glaube, das habe ich auch bis heute nicht ganz verstanden, was das eigentlich sollte.
Die haben das im Handelsblatt gemacht, oder die haben das so gemacht?
Nee,
das haben die, nee, die so Handelsblatt gemacht. War, mein Kopf gehört mir, gell?
Genau.
Ja, genau.
Herrlich. Mein Kopf gehört mir, das war echt das Beste. Ja, Tatort-Autoren haben sich beschwert. Handelsblatt-Geschichte, war noch irgendwas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Zuge dessen wird jetzt quasi überall über Urheberrecht geredet.
Ja, aber es ist doch so dieses Frontenprallen aufeinander Gequatsche, gell? Also,
ja, klar.
Wir schreien uns gegenseitig unsere Meinung an und dann gehen wir wieder nach Hause. Hm.
Genau. Und keiner denkt halt irgendwie ernsthaft drüber nach.
Naja, die einen schreien, alles abschaffen, alles ändern, alles sowieso und ich weiß, dass es nicht überall so ist, aber es gibt diese Extremmeinungen und die fallen natürlich auf.
Also wenn ich ganz ehrlich bin.
Und die werden natürlich auch von der Gegenseite, von der bestehenden Seite aufgegriffen. Und
also wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich nur einen einzigen oder ich weiß nur von einer einzigen Person, die wirklich dafür ist, das Urheberrecht abzuschaffen.
Ja?
Und das ist MS Pro. Das ist so seine Meinung, die er seit Wochen mit vor sich herträgt, dass er das Urheberrecht doch komplett abschaffen würde. Sonst habe ich von noch nie von irgendjemandem diese Aussage gehört.
Ich will nicht behaupten, dass das schlecht ist, aber es ist eben schwierig, nee, zu vermitteln.
Ich sage das jetzt auch mal ganz wertfrei erstmal.
Ja.
Wie wir dann dazu stehen, können wir ja auch später so mal erörtern. Aber das ist, wie gesagt, die einzige Person, von der ich weiß, dass sie da dass diese extreme Position vertritt. Und ansonsten, wie gesagt, die Piraten wollen halt eine Reform des Urheberrechts, so unter anderem halt die Mittelsmänner ein bisschen ausschalten und diese Schutzdauer von Werken nach dem Tod des Herstellers, wollen sie verkürzen bzw. abschaffen.
Ja.
Und solche Geschichten. Also letztendlich nur das ein bisschen schlanker machen und sowas wie halt, dass halt diese Mashup-Kultur nicht, ich meine, theoretisch, wenn du heute irgendwie auf YouTube irgendwie so ein Mashup hochlädst, bist du ja gleich Urheberrechtsverletzer.
Ja.
Und das ist halt Quatsch.
Ja, nee, ich finde es schon ganz gut, dass es überhaupt diskutiert wird. Dass überhaupt das passiert, dass Zeitungen, dass auf wie das Handelsblatt, kann man jetzt denken drüber, was man will, aber dass die überhaupt sich die Mühe machen, da so viel drüber zu berichten.
Ja.
Könnte ihnen ja auch egal sein, gell? Ich meine, dass sie sich überhaupt so angegriffen fühlen, dass sie da, oder dass so auch so ein Sven Regner, dass der da sowas da abliefert, gell? Scheint ja schon Bewegung in die Sache gekommen zu sein.
Ja, das sieht halt alles aktuell sehr nach Angst aus.
Mhm.
Ja.
Da fehlt es ein bisschen so an Kommunikation.
Ja, und auch an, eigentlich auch an frischen Ideen. Also ich habe bisher nicht, es gibt ja im Grunde nur die eine Seite, die sagt, alles muss so bleiben, wie es ist. Dann gibt es die Piratenmeinung, dass man das ein bisschen reformieren muss. Und dann gibt es so die Extremmeinung der Abschaffung. Aber so wirklich so eine Idee, wir machen komplett neues Urheberrecht oder ich weiß nicht, irgendwie fehlt noch so ein bisschen die Innovation.
Ja, das kriegst du in Deutschland nicht durch. Aber so ein bisschen reformieren, da müsste man überhaupt erstmal drüber sprechen, was sind eigentlich die Punkte, wo man reformiert und überhaupt mal die Idee hinter der Reform und die Idee hinter welche Reform man ändert und warum man sie ändert und welche Perspektiven sich daraus eröffnen.
Ja, und vor allen Dingen muss man einfach mal davon wegkommen, zu sagen, wenn wir das
Urheberrecht... Das kann ich irgendwie, also entschuldige, aber das fällt mir noch so ein bisschen schwer zu erfassen, ja.
Was?
Was sind als eigentlich so die Ideen der Änderung und welche Perspektive ergibt sich daraus, beziehungsweise wie würde sich das dann entwickeln oder so? Was sind so die, was vermutet man oder so? Und das,
ja.
Es gibt irgendwie, man kriegt irgendwie nur so mit, ja, es muss irgendwie geändert werden und überhaupt alles und die armen Urheber verdienen gar nichts mehr und mehr ist das nicht. Das ist ja Matsch, das ist ja sinnlos, das ist absolut inhaltslos.
Ja. Da sehe ich jetzt, wie gesagt, hauptsächlich die Piraten mit ihren Vorschlägen, die ich auch eigentlich gut finde.
Aber ja, die kenne ich kaum.
Na, das sind, wie gesagt...
Ja, du sagst immer nur verschlanken und...
Naja, halt den Konsumenten näher mit dem Produzenten zusammenbringen.
Ja.
Eben die sowas wie Verlage und Verwertung, also Verlage ist nochmal was anderes, aber Verwertungsgesellschaften zum Beispiel, so GEMA und sowas, muss weg.
Ja, das ist ja schon ein bisschen spezieller. GEMA muss weg, okay.
Verwertungsgesellschaften an sich halt.
Und Verwertungsgesellschaften als solche sind schlecht. Warum?
Na, weil sie die Innovationen hemmen und letztendlich, siehst ja auf YouTube, was da passiert.
Das liegt aber an der Ordnung und Zielsetzung der GEMA. Das ist ja nicht ein generelles Problem der Verwertungsgesellschaft als solche.
Sondern?
Naja, es gibt auch Verwertungsgesellschaften, die weitaus flexibel reagieren.
Ja, das mag sein. Aber wir haben mit der GEMA schon ein großes Problem.
Ja, schon. Ich meine, ich verstehe das, wenn man sagt, dass die Verwertungsgesellschaften müssen weg. Klar, aber das ist ja einfach, das steht ja nur so im Raum, gell? Da ist ja keine Begründung dahinter. Ich meine sozusagen, sie hemmen Innovation ist in Deutschland einfach, weil die GEMA eben so ein Laden ist, der aus Beton gegossen ist, gell?
Ja.
In ihren Vorstellungen, aber wie gesagt, so, das sind halt so die Fragen, die sich dann für Leute, die da noch ein bisschen enger dranhängen, sich dann stellen, gell?
Ja.
Was ist denn sonst? Wo kriege ich denn sonst mein Geld her?
Naja, indem du dein Zeug halt verkaufst.
Ah. Oder wo ist überhaupt das Problem mit der GEMA? Ich meine...
Du warst schon mal auf YouTube, oder?
Jetzt mal abgesehen von dieser YouTube-Geschichte.
Ja, aber diese YouTube-Geschichte ist ziemlich groß.
Aber du verstehst, worauf ich so ein bisschen hinaus will.
Sicher.
Ich sehe das genauso wie du, aber ich meine nur, das ist so, ich versuche mich nur so ein bisschen so in die Lage von so Menschen rein zu versetzen, die da ein Problem mit haben.
Ja. Ja.
Naja, ist ja gut, kann man noch ein bisschen drüber nachdenken. Was?
Ich überleg nur gerade, das ist. Ja, das ist halt auch so problematisch, dass. Eigentlich gibt es dazu ja, also ich habe da jetzt auch nicht genug, ich habe das Parteiprogramm jetzt auch nicht irgendwie so parat, dass ich da irgendwie besser zu antworten könnte. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht.
Bist du eigentlich Mitglied bei den Piraten?
Nö.
Oh.
Deswegen muss ich das auch gar nicht können. Zu meiner Verteidigung.
Aber du bist denen schon eher so zugewandt. Ich habe jetzt gehört bei den Piraten, oder wer hat das? Irgendeiner hat doch geschrieben, dass die Piraten sich irgendwie so in so zwei generelle Lager entwickeln.
Die da wären?
Wer war das? Ja, mehr so dieses extrem linke Lager und so dieses liberal, linksliberal, keine Ahnung, so. Also die so mehr den Fokus auf die. Das liberale Denken legen.
Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Das ist ja Endomane.
Aber dafür stecke ich da auch echt.
Aber das sind auch so Pirateninterne. Also
ja,
Piraten ist auch so ein bisschen ein schwieriges Feld.
Das ist auch alles schwer mitzukriegen. Ich habe zwar ein paar Piraten so in meiner Timeline oder so, aber da werde ich manchmal so wahnsinnig vor davon. Ich meine, das ist ja auch alles ein riesiger Diskurs und ein riesiges sich gegenseitig angeschreie und so.
Und die Berichterstattung über die Piraten finde ich noch erbärmlicher.
Also. Ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Und wirklich mehr Informationen, außer wie man sie über Twitter und so kriegt.
Ja, da steht dann, Christopher Lauer hat jetzt eine Juckerpalme. Super.
Ja gut, ich meine, wenn du den richtigen Piraten folgst, dann kriegst du da schon so ein Bild von. Aber das ist halt extrem anstrengend, da irgendwie bei der Stange zu bleiben. Und wie du schon sagst, die Berichterstattung über die Piraten ist halt der letzte Witz. Da steht dann alle zwei Tage auf Spiegel Online, die Piraten sind wieder gespalten, keiner weiter, Untergang, der Untergang ist nahe. Und am nächsten Tag, oh, 13%, ja, in der Forsa-Umfrage.
Ja, dann kommt wieder die andere Berichterstattung. Ja, was läuft denn bei den anderen Parteien falsch, dass die jetzt alle zu den reaktionären Piraten wollen?
Genau.
So die ganzen Frustwähler und keine Ahnung.
Protestwähler,
genau.
Ja, ja, und aber die Piraten sind gespalten und bla und blub.
Und wie können die klassischen Parteien die noch erreichen, diese Wähler und so, genau. Quatsch erzählen sie dann.
Tja.
Was fehlt bei der CDU, dass die Leute die CDU nicht wählen oder so? Ja, fängt schon mal beim Grundmodell des Denkens an, ja.
Fängt schon mal beim Grundmodell der Ehrlichkeit an. aber jetzt sind wir irgendwie zu den Piraten komplett übergelaufen. Thematisch. Wo wir eigentlich beim Urheberrecht waren.
Ja, es schließt sich in Deutschland im Moment quasi an.
Ja, das stimmt. Hast du denn irgendwie so ein Patentrezept im Ärmel?
Urheberrecht.
Fürs Urheberrecht.
Nee, ich beobachte nur, dass da offensichtlich Klärungsbedarf besteht.
Oder.
Und ich finde es sehr interessant oder faszinierend zu beobachten, dass jetzt da überhaupt was passiert. Ich stecke da ehrlich gesagt nicht drin. Mir ist das zu kompliziert.
Ja.
Ich finde, Urheberrecht ist eine verdammt komplizierte Sache, weil sehr viele Interessen da aufeinander prallen und sehr große Gruppen aufeinander prallen. Gell? Mhm. Allein diese ganze riesige Industrie, die da drin steckt, die das jetzt mal ganz wertfrei betrachtet, die das eben beeinflusst, weil da Geld liegt. Gell? Zwar nicht unendlich viel, es gibt weitaus größere Industriezweige, aber die haben eben auch so einen gewissen Einfluss.
Ja, das ist ja eigentlich das Interessanteste, dass
obwohl er zumindest was die Rechtsprechung oder was nicht die Rechtsprechung, was die Gesetzgebung in diesem Bereich betrifft.
Obwohl da eigentlich liegt zwar Geld, aber nicht so viel, aber dafür, dass da so wenig Geld in Anführungszeichen liegt, wird da mal ziemlich Bohai drum gemacht.
Ja, eben. Es betrifft anscheinend sehr viele Leute.
Mhm.
Und irgendwie ist es nicht richtig so, wie es läuft, weil sonst würden sich nicht so viele beschweren. Und es kommt ja immer wieder Abmahnwelle, so und so, Abmahn das, die armen Kinder, die machen ein bisschen File-Sharing, Fatih wandert dafür in den Knast oder was auch immer für komische Darstellungen es da gibt. Diese komische Raubkopierer-Werbung, die es dann gibt. Mhm. Und das ist ja ein Riesenthema, es ebbt ja nicht ab.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so ganz faszinierend. Und wie gesagt, ich stecke da nicht drin. Ich weiß, dass zum Beispiel iRights Info, dieses Blog,
ja.
Die ich finde das richtig bewundernswert, dass Leute echt so viel Ahnung von dem Kram haben, dass sie sich trauen, darüber so fundiert zu schreiben, gell?
Ja.
Also hebe ich da Respekt vor, wirklich.
Also kann ich jetzt auch nicht zu einer steilen These bewegen.
Du, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ich hab da echt nicht genug Ahnung von.
Tja.
Das muss ich ganz bescheiden eingestehen.
Ja, gut, aber.
Kann da wild drüber spekulieren.
Ja, das machen ja sowieso alle.
Ja, eben. Ich meine, ich kann nur meine persönlichen Interessen, die ich in dem Feld hätte, zum Ausdruck bringen. Beziehungsweise ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wo so Ängste liegen oder was so Interessen sein könnten von anderen Menschen. Was sind denn so deine steilen Thesen dazu?
Ja, direkt selbst eine steile These habe ich nicht. Ich bewundere halt die steile These von MS Pro, also der fordert, das Urheberrecht komplett abzuschaffen.
Ja, der große deutsche Intellektuelle.
Da
die Welt hat kurz den Atem angehalten. MS Pro hat was gesagt. Da bin ja, nichts gegen ihn, er schreibt wirklich ganz kluge Dinge, aber.
Bin ich mir. Ich weiß nicht, so, so was.
Ich weiß nicht, ob er so viel Gehör hat, was so über diese Netzwelt hinausgeht.
Naja, wird ja auch öfter mal, erscheint er ja so auch in Printprodukten.
Ja? Mhm. Nee, ja. Geht jetzt nicht nur um Print oder Online, sondern einfach auch Menschen, die nicht den ganzen Tag wie wir auf Twitter rumhängen.
Was?
Ach, du kennst doch immer noch diese Unterscheidung zwischen Menschen, die wirklich sehr viel mit sowas leben und auch sich damit identifizieren und so.
Ja, schon klar.
Menschen, die das eben nicht so viel tun.
Ja, das ist ja nur in einer sehr kleinen Filterbubble gesellschaftlich gesehen. Dass er quasi nur in einer kleinen Filterbubble gesellschaftlich gesehen stattfindet, ist mir schon klar. Ja. Aber trotzdem finde ich den, er neigt ja gerne mal zu extremen Meinungen, was vielleicht auch eine Masche sein könnte, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt interessant.
Okay.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt schlecht finden soll, dieser Vorschlag. Man hat zwar, ist natürlich dann die Apokalypse für die Sven Regeners dieser Welt, aber auf der anderen Seite würde es natürlich auch ein paar Probleme beheben.
Ja, das ist.
Klar würdest du das in Deutschland oder würdest du das niemals irgendwie durchkriegen, gesetzlich. Also da würden ja so viele Leute Sturm laufen. Eben. Aber jetzt mal so
das
rein.
Das kriegst du nicht kommuniziert, so wie rein, es so schön in Neudeutsch heißt.
Genau, so rein als Utopie finde ich das eigentlich eine interessante Sache, dass quasi jeder alles kopieren dürfte und keiner irgendwie ein Anrecht auf irgendwas hat. Das klingt jetzt zwar auf der einen Seite ein bisschen gruselig, aber auf der anderen Seite, es schwingt so ein bisschen mit dieser Post-Privacy mit. Also das funktioniert nach einem ähnlichen Gedankenprinzip. Ich meine, wenn jeder alles von jedem weiß, dann tut er dem anderen natürlich auch nicht, oder wer ist ja dieser Gedanke, dass dann auch niemand wirklich diese Inhalte, die er kennt, gegen den anderen verwendet, weil er weiß, dass der andere auch Inhalte über einen weiß oder Sachen über einen weiß, die er gegen einen verwenden könnte. Das ist quasi dieses, ja, diese, weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also bei der Post-Privacy. Und beim Urheberrecht ist es ja im Grunde ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie, oder da wäre es dann so ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jeder alles von jedem kopieren kann und es als seins ausgeben kann, wenn das natürlich dann der eine macht, kann es natürlich sein, dass der andere dann, von dem man was geklaut hat, in Anführungszeichen, im Gegenzug dann beim nächsten Mal was von einem selber klaut. Mhm. So gesehen das halt so ein bisschen ähnlich vom Konzept her. Ja, ich weiß nicht. Ist wie gesagt, ich finde das eine interessante Theorie.
Privacy muss ich mir auch nochmal von irgendjemandem noch im Detail erklären lassen.
Nochmal?
Nochmal. Irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Ja, was ja jetzt eigentlich genau dieser Begriff umfasst und so, aber bitte nicht jetzt.
Nee, ich glaube, da bin ich auch nicht der Richtige für. Ja, also das Abschaffen des Urheberrechts, wie gesagt, ich bin nicht dafür, aber ich finde es immer wieder interessant, darüber nachzudenken. Das sieht man halt dann bei Wir müssen reden ziemlich oft, wie sie sich dann in die Haare kriegen, weil MS Pro halt einfach nur die Meinung vertritt, abschaffen, alles. Und Max im Vergleich dazu schon quasi eine reaktionäre, konservative Haltung einnimmt.
Okay.
Das ist sehr lustig.
Wir müssen reden.
Ja.
Mhm. Ja, wir wollten ja so ein bisschen auch darstellen, beziehungsweise mal so eine kleine Blockroll machen. Wir wollten mal so ein bisschen zusammenstellen, was für Podcasts wir hören.
Ja, stimmt. Das.
Und die so kurz die nächsten paar Sendungen immer so ein bisschen kurz was vorstellen oder einfach nur erwähnen oder so. Teilweise ist es ja so bekannt, das muss man gar nicht mehr vorstellen.
Mhm. Ja, wie hast du dir das jetzt so vorgestellt? Jetzt erzählt einfach jeder so zwei, drei Podcasts, über die er so aktuell hört, oder?
Ja, wir wollen ja dann so eine komplette Liste haben, oder?
Das können wir so
machen. Nicht, was wir aktuell hören, sondern was wir generell hören.
Das können wir machen. Dann können wir auch theoretisch gleich auf die Hörsuppe verlinken. Weil das meiste daher sowieso drin steht.
Ja, aber ich höre nicht alle, die in der Hörsuppe stehen, beziehungsweise ich höre noch andere, die nicht in der Hörsuppe stehen.
Und die möchtest du dann so immer aktualisieren, so wenn du einen Podcast nicht mehr hörst, dann fliegt der dann raus oder wie machst du das?
Keine Ahnung.
Ja, mach mal.
Wie man halt so einen Blockroll macht. Ich finde nur ganz gut bei Blockrolls, dass es nicht einfach nur da steht, sondern dass es eben auch noch irgendwie beschrieben ist.
Mhm. Also quasi eine Podroll.
Ja. Dann mach mal. Dann mach mal.
Ich dachte, du fängst jetzt an damit.
Ich wollte zum Beispiel mal erwähnen, dass ich, wir beide hören ja den Kram vom Tim.
Surprise, Surprise.
Wer nicht? Wobei, ich höre eigentlich nur NSFW und CAE. Mhm. Du hörst auch den anderen Kram, gell?
Ja.
Ja, News of the World höre ich auch noch, Entschuldigung. Ich kann es vergessen.
Im Zweifelsfall hört man immer noch einen anderen Podcast von ihm, obwohl es mal gar nicht weiß. CAE zum Beispiel höre ich auch, aber eigentlich selten. Also ich höre so manche Folgen, die mich interessieren, höre ich tatsächlich, aber wenn das jetzt so ein Thema ist, das mir überhaupt nicht zusagt, was ja bei CAE passieren kann, was bei mir sogar relativ häufig der Fall ist, weil wenn es einfach so ein Ultra-Nerd-Thema ist, womit ich gar nichts anfangen kann, oder so echt so ein Thema, wo ich denke so, Gott, das wird jetzt so ein 4-Stunden-Talk. Nee, also ich höre da wirklich echt nur ausgewählt Sachen draus quasi.
Ja, klar. Ich glaube, das ist auch so angedacht.
Das kann sein. Weiß ich nicht. Ja, aber du warst dabei. Oder du hast...
Du hörst auch Mobile Max, gell?
Ich höre Mobile Max, ja. Ich höre NSFW logischerweise.
logischerweise. Ja, wer nicht?
News of the World höre ich. Den Lautsprecher höre ich.
Ah ja, der Lautsprecher. Das muss man als Podcaster quasi.
Das ist ja Pflichtprogramm. Logbuch Netzpolitik höre ich.
Ja, das Gespräch über Netzpolitik, ja.
Hatte ich schon. Was macht der denn noch so? Ich finde es gerade ein bisschen... wie gesagt, CRE so...
News of the World. Ja.
Hört dann noch, macht
das zusammen mit Bicycle Mark.
Genau.
Über Underreported News. Eigentlich das gleiche wie Citizen Reporter. Nein.
Ja, Raumzeit zum Beispiel höre ich eigentlich nicht.
Raumzeit gibt es noch, entschuldige. Das habe ich ganz vergessen.
Das hatte ich zwar mal so angefangen, aber das ist ein guter Podcast, keine Frage, aber irgendwie so sehr flasht mich das Thema dann irgendwie doch nicht, dass ich das, also vor allen
Dingen, wie lange sind das so die Standardfolgen eigentlich? Ich höre immer nur den Vorspann, dann bin ich schon glücklich.
Das stimmt. So 1,5 bis 2 Stunden, das ist unterschiedlich.
Aha.
Also unter einer Stunde glaube ich selten, aber so meistens zwischen 1 und 2 Stunden.
Okay.
Und es ist ein sehr guter Podcast, keine Frage, aber ich habe da so die ersten 6 Folgen oder so gehört und mittlerweile gibt es ja so ein paar 30 oder so. Und zum einen komme ich da echt nicht hinterher, das irgendwie regelmäßig zu hören, und zum anderen ist es so, da muss man echt Muße haben, das zu hören. Also ich muss da Muße haben. Wie gesagt, das ist eigentlich interessant, aber das ist jetzt nicht so das, was mich so ultra flasht, dass ich das unbedingt jetzt hören muss, sondern das, also ich bin mir sicher, dass ich das irgendwann nochmal hören werde, so im stillen Kämmerlein. Bei einem Glas Wein oder so. Aber so aktuell höre ich es nicht, ne. Ja, also ich höre quasi alles außer Raumzeit, sehe ich gerade. Oder?
Nee, das höre ich nicht. Ich höre nicht Mobile Max. Ah, ich habe schon erwähnt, was ich höre.
Ja.
Was ich noch... Ja, dann weiter von dieser Berliner Clique. Holger?
Mhm.
Holger Klein macht ja die Fründheit und also Fründ, was ja verschiedene Dinge umfasst, die Ferngespräche, die Ortsgespräche, die Gespräche mit Christopher Lauer und verschiedene andere Dinge und halt auch die Fründheit zusammen mit Nikolaus Seemack.
Mhm.
Letzteres höre ich nicht, nervt mich, weiß nicht genau wieso. Viele Gespräche mit ihm höre ich und ja, die Elementarfragen, gibt's das noch?
Das gibt's schon, jedes Jahr gibt's dann eine neue Folge.
Ach so. Naja, die Elementarfragen. Zweifelsohne ein guter Podcast.
Gint immer noch mein Podcatcher.
Ja. Nimmt ja auch nicht so viel Platz weg, wenn keine Folgen kommen.
Genau. Ja, war immer gut.
Vrindt höre ich auch, allerdings hauptsächlich die Ferngespräche und die Vrindheit. Bei den Ortsgesprächen höre ich nur das, was mich interessiert. Also wenn das dann so, ich meine, da sind teilweise echte Schätze dabei, aber wenn mich das...
Ja, eben.
Ja, nee, da ist dann aber auch manchmal Schrott dabei.
Ich sehe das auch so, gell? Also so teilweise will man ja auch einfach nur mitkriegen, dass sowas veröffentlicht wurde, gell? Mhm. Natürlich findet man das dann nicht unbedingt immer alles toll, gell? Ich meine, man muss ja auch nicht, ich habe auch viele RSS-Feeds abonniert, von denen ich 90% nicht, also aus einem Feed dann 90% der Meldungen ignoriere. Ja. Aber 10% davon sind für mich echt wertvoll und informativ.
Ja.
Oder regen mich irgendwie zum Nachdenken an über Dinge.
Das stimmt. Bits und so, höre ich.
Bits und so. Das hat ja jetzt gar nichts mit Berliner Clique zu tun.
Ach, sind wir bei der Berliner Clique?
Ja, ich weiß nicht. So thematisch.
Okay, Berliner Clique. Berliner Clique.
Berliner, immer diese Berliner.
Berliner. Höre ich noch Berliner? Alternativlos höre ich. Das sind Berliner.
Nee.
Doch, sind Berliner.
Ja, das mag sein, aber das höre ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu stark in der Filterbubble drin da. Finde ich mal fair. Also dieses,
oh, wenn man ein bisschen Lust auf Paranoia hat, ist das ganz angenehm. Mikrodilettanten höre ich.
Ja?
Mhm.
Was ist das? Wie ist das?
Das ist so das, was wir machen, nur mit...
Besser.
Nee, gar nicht mal. Es ist halt Nicolas Seemack und zwei seine Kumpel sitzen halt da und quatschen.
Aha.
Ohne
Punkt und Komma.
Nee. Es ist halt lustig, weil es lustige Typen sind.
Ah ja.
Aber.
Also lebt von den Charakteren.
Ja, thematisch ist das. Nee. Es ist halt einfach so. Ist halt einfach so Gebrabbel. Die treffen sich halt einfach und labern einfach nur.
Ah, ja.
Gar nicht mal unbedingt mit Themen, also schon mit Themen, aber so, man hat das Gefühl, es ist so das, was denen gerade irgendwie als erstes einfällt.
Okay.
Also das Format lebt von den Charakteren eindeutig. Also wenn man die Charaktere nicht mag, braucht man es nicht hören.
Aha. Habe ich noch nie reingehört.
Ist ganz lustig. Also ich muss ja sagen, so Nicolas Seemack bin ich so zwiegespalten. So. Also in der Vrindheit, die ich zwar höre, geht er mir teilweise auf den Sack.
Sehr nett.
Ja, bei den Mikrodilettanten wiederum nicht. Also das ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht.
Naja, gut, Gesprächspartner. Und in der, wem man da gegenüber sitzt, bestimmt immer die Gesprächssituation.
Ja, und auch bei hier, wie heißt das, was macht er noch? Haben wir eben schon drüber geredet. Elementarfragen, da finde ich, ist zum Beispiel großartig, was er macht. Aber ich weiß nicht, in der Vrindheit. Wie gesagt, das höre ich zwar, aber manchmal ist es irgendwie so, na, geht so.
Mhm.
Ja, das war an Berlinern war es das, glaube ich, was ich höre.
Ja, oder? Philipp Banse bleibt noch.
Ah ja, stimmt.
Ganz großartige Produktion.
Medienradio.
Unglaublich gut.
Mhm. Kommt auch viel zu selten, was muss ich sagen.
Dafür ist es besser.
Wobei hat jetzt in letzter Zeit hat er so einen Schub gehabt, da hat er irgendwie jede Woche zwei Folgen veröffentlicht ungefähr und
jetzt
kommt ja nichts mehr. Aber ja, Medienradio.
Urlaub gehabt.
Küchenradio zum Beispiel höre ich nicht.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Kenne ich gar nicht.
Also, das ist mir einfach zu regelmäßig. Das klingt jetzt bescheuert, aber jede Woche eine Folge und dann sind die auch gar nicht mal so kurz. Da finde ich dann kaum noch Zeit dafür. Und dann sind die auch von unterschiedlicher Qualität. Also manchmal sind es echt so Knallerfolgen mit Knallergästen. Und manchmal sind es auch nur so, einfach nur so Rumgebrubbel ohne, also nicht ohne Thema, aber Küchenradio halt. Das macht dann dem Namen alle Ehre manchmal.
Mhm.
Also ich mache das dann so, ich benutze ja Haftduffer, was ja quasi das Instapaper für Audio ist. Also da schmeißt man quasi so eine Audiofolge rein und dann macht er auch der einen personalisierten Podcast-Feed für einen und den kann man abonnieren und dann wird das gleich in den Podcatcher reingeschmissen. So mache ich das dann zum Beispiel mit Küchenradio. Da nehme ich dann so eine Folge, die ich hören will, schmeiße ich dann einen Haftduffer rein und dann landet die in meinem Podcatcher, obwohl ich es nicht abonniert habe.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht
gekommen. So mache ich das zum Beispiel auch mit den D-Radio-Folgen und so, die mit denen so kommen, die ich hören will. Dann schmeiße ich den Haftduffer rein. Ja, dann klug. Ja, dafür ist es da.
Ein kluges Kerlchen.
Das ist auch mal ganz praktisch. Das ist auch mal ganz praktisch, wenn man neue Podcasts so ausprobieren will. Da muss man die nicht abonnieren. Weil dann vergesse ich den nämlich garantiert wieder, die abzuabonnieren, wenn sie mir nicht gefallen. Und dann musst du sie dann irgendwann, läuft dann ein Podcatcher halb über und dann musst du sie löschen. Und so schmeiße ich einfach nur eine Folge in den Haftduffer und höre das dann irgendwann. Genau.
Hörst du eigentlich öffentlich-rechtlich?
Fast gar nicht. Also ich habe jetzt das ARD-Radio-Feature mal abonniert.
Ja.
Aber ich habe noch keine Folge gehört.
Das ist meistens sehr hohe Qualität.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich es abonniert. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ansonsten höre ich...
Das ist bei mir auch in der Liste. dann ist bei mir noch in der Liste die Radio Wissen Online-Talk.
Hörst du den regelmäßig?
Kommt drauf an. Also das sind manchmal ganz interessante Gespräche.
Also hast du den Feed abonniert?
Ja.
Da mache ich das meistens so, wie ich es eben schon erzählt habe, dass ich quasi die Folge, die ich dann hören will, in den Haftduffer schmeiße. Weil da ist auch einfach so viel.
D-Radio produzieren ja, oder Deutschlandfunk, die produzieren ja generell ganz großartige Dinge. Finde ich zumindest.
Ja.
Wir machen ziemlich gutes Radio.
Mhm.
Nicht alles, aber ziemlich viel Gutes. Und die produzieren auch eine ganz tolle Sendung, die heißt Hintergrund.
Mhm.
Das sind 15 bis 20 Minuten Folgen.
Mhm.
Über ein Thema. Das waren jetzt zuletzt zum Beispiel eine Frage der Solidarität. Kommunen ringen um Finanzhilfen. Oder ringen um eine friedliche Lösung, der 10-jährige Streit um das iranische Atomprogramm. Also internationale Politikgeschehnisse werden in ihren Hintergründen, wie der Name schon sagt, dargestellt und präsentiert. Und das ist teilweise unglaublich interessant.
Okay.
Weil es, wie gesagt, in konzentrierter Form sehr viel Wissen vermittelt um diese Welt besser zu verstehen. Und teilweise auch über Regionen, wo man wirklich keine Ahnung von hat. Dann passiert irgendwas, was in Syrien passiert oder sonst wo in der arabischen Welt oder so. Und dann erzählen die einem dann mal kurz die gesamte Geschichte der letzten paar Jahre von diesem Land. Gell? Und erfährst da plötzlich Dinge, ja. Und da ist was das passiert und das passiert und deshalb passiert heute das. Und dann denkst du plötzlich so, jetzt gibt das alles Sinn. Ja, es ist echt so. Also, es ist, da war Folge, was war das, Jemen oder so?
Und,
oder allein, dann erzählen sie über Syrien. Was hat es eigentlich mit dieser Familie Assad auf sich und wo stehen die im Moment und wo kommen die her und so weiter? Und wie ist eigentlich die politische Situation in dem Land, abgesehen von da ist jetzt das Rebellendorf XY, was jetzt hier immer noch bombardiert wird und so, sondern wird halt richtig mal erklärt, die Rebellen sind deshalb in dem Teil des Landes, weil es eben die und die Unterschiede gibt und so weiter.
Mhm. Und das heißt wie? D-Radio Hintergrund?
Das heißt D-Radio Hintergrund, ja.
Okay.
Das ist, und dann gibt es noch, was ich auch noch höre von D-Radio, ist D-Radio Feature.
Mhm.
Das ist es sind eben auch Radio-Features, eben diese Gattung-Feature, von D-Radio produziert. Auch immer so, die sind so ungefähr eine Stunde lang etwa.
Mhm.
Ja. Da kommen massenweise Folgen raus.
Und das heißt
also die senden so, glaube ich, zwei Folgen die Woche oder so.
Regelmäßig oder?
Ja, ziemlich regelmäßig. Ich höre nicht alle Folgen, Gottes Willen. Das würde ich nicht unterbringen, aber ich gucke mir zumindest alle an.
Mhm.
Okay. Da steht immer relativ ausführlich dabei, worum es geht. Ja.
Okay.
Das ist echt ziemlich gut und ziemlich spannend. Ja. Was haben wir noch? Haben wir noch was?
Ja, wenn wir uns jetzt aus der Berliner Suppe hinausbewegen.
Gehen wir jetzt alles durch oder machen wir nächste Woche weiter?
Wir können auch nächste Woche weitermachen, wenn das eine Kategorie unseres Podcasts werden soll, dann...
Dann machen wir nächste Woche weiter.
Gut.
Oder?
Ja. Ja. Haben eh nichts mehr.
Ja.
Außer natürlich, müssen wir noch erwähnen, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben zwar es angekündigt, aber jetzt ist es auch rausgekommen. Die Kulturbüchse ist ja gestartet. Das haben ja hoffentlich alle mitgekriegt. Unser neuer Podcast. Kulturbüchse.de oder auch auf tz.org zu finden.
Ja, kommt eigentlich aus gleich raus.
Ist dasselbe, aber wir haben auch die Domain.
Sicher, sicher.
Was?
Sicher, sicher.
Sicher, sicher. Ja, und da ist jetzt auch die erste Folge vor einer, zwei Wochen erschienen mit Christian Bednarek, dem Macher der Hörsuppe.
Bednarek.
Ja. Ja. Christian Bednarek.
Entschuldige.
Macher der Hörsuppe. Ja, da haben wir sehr gute 3 Stunden mit ihm über...
Ja, wir gehen ja jetzt auch schon wieder drauf zu.
Naja, mit ihm über die Hörsuppe geredet und warum man das denn so macht und wie er das macht und was ist die Hörsuppe und so weiter. Und wenn euch das interessiert...
Alles drin und komplett durchgechaptert, damit man auch sich nicht alles anhören muss, wenn man nicht unbedingt möchte.
Stimmt, alles durchgechaptert.
Durchgechaptert.
Sogar in dem MP3, in der MP3-Datei.
Ja. Echt?
Mhm.
Wow.
Das macht ja Auphonic von alleine.
Ah, schön.
Das war vorher eigentlich auch so, aber das kann halt kein Player anzeigen. Von daher ist egal.
So.
Instacast kann das angeblich seit neuestem, aber.
Naja, ist ja auch egal.
Nimm den AAC-Feed, der ist eh besser.
Alles besser.
Alles besser. Ja, Kulturbüchse Folge 1 ist draußen, könnt ihr hören. Und das war's dann auch.
Ja.
Gut. Dann wünsche ich noch eine geruhsame Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Mhm. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.